Herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lechrain-Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und gegenüber von mir sitzt
in Schwarz,
im T-Shirt,
braun
gebrannt
und so.
Patrick Rothmann, habe die Ehre, Patrick.
Ah, da sind wir endlich wieder. Alter, wegen dir haben wir jetzt echt 2 Wochen Pause gehabt. Das tut uns echt leid. Dir muss
absolut.
Es leid tun. Dir muss es leid
mir
tun.
Mir tut es wahnsinnig leid. An der Stelle von mir eine ganz große Entschuldigung. Es ist
Beim ersten Mal.
Ja, so halbkrank. Also so im Sinne,
nicht reden.
Es hat sich angehört wie zu eine Nase, alles zu. An sich ist mal gut gegangen, aber die Stimme wäre weg. Fürchterlich gewesen.
Ja.
Und letzte Woche kam dann tatsächlich noch ein buchhalterischer Notfall, der über 3-4 Tage meine volle Aufmerksamkeit und Zeitkontingent benötigt hat. Dazu spontan.
Konnte nicht aufgeschoben werden.
Ohne Aufschub. Und da muss man dann halt dann auch mal durchbeißen. Und daraufhin warst du im Urlaub. Und dann schon vergeht die Zeit.
Genau.
Davor war ich im Urlaub, glaube ich. Haben wir dazwischen was gemacht?
Nö.
Siehste. Und
6 Tage. Ich weiß auch, 6 Tage Gardasee. Es waren 30 Grad, es war echt super warm. Nachts allerdings wirklich 10, 11, 12 zu Schluss, dann jetzt auch 17, 18, aber es war einfach ein Traum. Mhm. Es war nichts los. Der ganze Osterwahnsinn war
also den habe ich abbekommen, den Osterwahnsinn dort unten. Aber es war wunderschön, wir sind losgefahren und dann auch spontan über einen Reschenpass.
Gerade noch drüber gekommen,
Schnee. Gerade noch drüber gekommen, weil danach hat es geschnieben. Schneeketten noch eingepackt, losgefahren und während es hier komplett geschnieben hat, so lange haben wir keinen Podcast mehr gemacht, während es hier geschnieben hat, war da unten bestes Wetter.
Geschnieben. Was ist das? Geschnieben.
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 Geschniemholz.
Jetzt geschnieben und
Schnu.
Genau. War unten auch bestes Wetter und du verlängerst dann einfach dein Jahr mit ein bisschen. Wunderschön und haben wir tatsächlich dann auch genossen, die 10 Tage. Und du warst jetzt zum Abschluss des Ganzen, unserer Podcast-Pause.
Ja, ich habe Ostern durchgearbeitet und habe mich schon auf den ersten Podcast gefreut, aber als du versucht hast, mit mir zu sprechen, habe ich gesagt, Alter, ich glaube, das knickt mal. Ja. Das können wir echt lassen, gell? Und wie gesagt, jetzt sind wir wieder da.
Und man darf euch ja auch mal eine Pause gönnen da draußen. Ihr habt es echt geliefert die letzte Zeit mit, wir kriegen es immer mit, was Zuhörer dazugekommen sind, die haben jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber jetzt sind wir wieder da.
Mhm.
Und
freuen wir uns jetzt, dass wir wieder aktiv sind hier.
Ja, ich war tatsächlich ergänzend jetzt auch noch aktiv, habe die Radelsaison, während ich ja letztens schon mal nach Starnberg geradelt bin, jetzt endgültig eröffnet und bin im Modus, habe jetzt 2 80-Kilometer Touren hinter mir. Und jetzt so die normalen klassischen Hohenpeißenberg-Touren, die wo gemacht werden, bin ich auch mit dabei, also bin voll da.
Ja, super. Und ich warte auf mein scheiß Rennrad, das kommt einfach nicht. Und jeder radelt hier sich die Seele aus dem Leib mit dem Rennrad. Ich habe ja meine
4 Stunden noch. Stellenweise.
Wahnsinn, über 4 Stunden. Echt, hey. Und ich kann bloß zuschauen und kann nicht mal mitfahren, ja, weil mit dem Mountainbike macht das keinen Sinn mitzufahren. Habe aber auch meine erste Tour Wieskirch-Runde gemacht und ich mache das ja auch einmal im Jahr, dass ich diese Runde unter 2 Stunden schaffen will und gleich beim ersten Mal mit etwas Wind habe ich es dann doch geschafft in 1:53 und dann mit dem Mountainbike ohne E natürlich dann im Durchschnitt von fast 25 km/h zu schaffen mit 600 Höhenmetern ist auch bemerkenswert. Ja, also
das ist in Ordnung. Daran kann man aufbauen.
Definitiv.
Und die Art von Kondition, die wirst du sehen, die hilft dann auch beim Rennradfahren. Das ist schon eine gute Basis. Und eins, wir unterhalten uns da ja auch abseits des Podcasts ab und zu mal drüber. Und während ich ja sonst, ihr kennt es vielleicht noch, in der Regel immer auf nüchternem Magen fahre und ja in der Regel nur abends esse. Und dass wir so Touren wie Hohenpeißenberg, St. Georg oder St. Michael locker reicht, absolut in Ordnung. Du
brauchst keine Verpflegungspause machen.
Genau, nee, nicht wirklich. Habe ich jetzt 2 Touren jeweils mit Freunden gemacht, eben über diese 80 Kilometer, einmal Forkensee, einmal Staffelsee-Runde. Und das erste Mal ohne Verpflegung mitzunehmen und da merkst du einfach nach 2,5 Stunden, wie dir die Power ausgeht.
Ja.
Das ist einfach nichts. Nee. Und habe dazugelernt und in der Woche so mir so ein Ernährungskonzept so ein bisschen zurechtgeschnürt für die Tour jetzt am vergangenen Sonntag über 80 Kilometer, was auch Kohlenhydratzufuhr dann alle halbe Stunde dann irgendwann mal ab einer gewissen Zeit angeht und das Ganze einfach auf ja ein bisschen mehr sinnvoller angelegt. Und dann kannst du, es ist so bemerkenswert, dass du dann einfach die 80 Kilometer ohne viel Stress durchradeln kannst, auch vom Leistungsniveau, das gut ist. Und am Ende sogar ich dann noch auf dem Hohen Peißenberg spaßhalber hochradel und das auch noch geht nach den 80 Kilometer, ohne dass die Beine nur irgendwie schlapp machen. Mhm. Und das ist schon bemerkenswert, was die Ernährung dann bei so 4-Stunden-Touren mit einem macht und mit den Füßen. Mhm. Das ist schön zu sehen.
Nee, freut mich doch. Freut mich, dass du drin bist. Ich bin auch drin, aber ohne. Nur mit anderem.
Ja, aber gut. Wie gesagt, irgendwann kommt das Rennrad und dann stehst du da mit Kondition und dann kannst du abliefern.
Ich hoffe es. Was war sonst hier noch so los? Was ich auch bemerkenswert fand, jetzt meine Tochter habe ich gestern, während ich noch, bin übrigens heute zurückgekommen, also direkt aus dem Camper raus und hier bei dir
ins Studio. Eigentlich direkt vom Gardasee ins Studio, ja. Eigentlich bist du im Gardasee schon ins Podcaststudio eingestiegen.
Genau.
So kann man das formulieren.
So kann man sagen, ja. Und habe meine Tochter gestern, ich habe einen Schreck bekommen, angehalten, sage ich, habe sie angerufen und gesagt, bitte fahr die Autos nach und nach und lad die jetzt mal alle schnell, weil ich hatte gestern zum ersten Mal überhaupt, dass ich pro Kilowattstunde, die ich abnehme, weil ich ja einen flexiblen Stromanbieter habe und meinen Strompreis ja von der Börse vorgediktiert bekomme, habe ich 40 Cent pro Kilowattstunde bekommen, wenn ich eine Kilowattstunde abnehme. Das ist auch bemerkenswert. Also
schalt alle Lichter ein, lass die Spülmaschine laufen, die Waschmaschine, ach, wir haben nichts zum Waschen, egal.
Das bringt ja nichts. Du musst ja abnehmen. Also brauchst du mal, ich glaube, den Tesla haben wir 40 Kilowattstunden reingeladen, den China-Kracher waren, glaube ich, auch 20 und dann ihr Auto noch geladen. Also habe gestern wirklich viel Geld bekommen, Anführungsstrichen viel Geld, aber doch einiges an Geld bekommen, nur dass ich meine Autos lade. Ja, während andere hier kotzen, dass der...
Ja, aber hättest du es nicht mal bei Facebook, du kommst aus Peiting, wenn, anbieten können, dass man bei dir jetzt für nur 10 Cent bar auf die Kralle laden kann?
Wo?
Bei dir daheim.
Nein, wo hätte ich das
posten? In den sozialen Netzwerken natürlich.
In sozialen Netzwerken.
In sozialen Netzwerken.
Verstehe.
Nee, 10 Cent bar auf die Kralle pro Kilowattstunde und du kriegst dann vom Stromanbieter nochmal deine 40 Cent. Das ist ein Geschäftsmodell.
Ja. Ich muss mit den Nachbarn reden. Die haben auch E-Autos, dass die mal, wenn sowas wieder vorkommen sollte, dass ich dann mal rüberrufe. Nachbarschaftshilfe, sagt man dazu, kommt rüber schnell zum Laden. Ja, so.
Und, das ist eine Win-Win-Situation.
Ja, man fördert die Nachbarschaft. Ja.
Richtig.
Nee, war jetzt wirklich beeindruckend und hatte ich auch noch nie mal so ein paar Cent jetzt mal 2-3 Cent bekommen oder hat bloß 1 Cent bezahlt, aber dass ich 39 Cent pro Kilowattstunde bekomme, das war mir auch jetzt mal neu. Ja.
Ich bringe zukünftig dann meine neu erworbenen Lichter fürs Rennrad vorbei, die ja ich auch immer laden muss. Kann man das voll ausnutzen.
Naja, also sowas geht auch. Ich kann euch ja nur sowas empfehlen. Empfehle ich euch schon lange und wurde immer wieder auch belächelt. Aber es, glaube ich, in der aktuellen Situation ist es gar nicht schlecht, wenn man vielleicht doch mal aufs E-Auto umspringt. Ne? Gut. Vielleicht Christian, nicht. Wir hatten ja
hier. Oder stellst du dir ein paar alte Nachtspeicheröfen in den Garten? Einfach in den Garten stellen.
Einfach nur abnehmen lassen.
Genau, einfach nur die
anschalten, voll hochschalten.
Genau, ja, einfach genau.
Einfach laufen lassen.
Ja, dann kannst du abends dann auch gemütlich draußen sitzen, wenn die dann die Wärme wieder abgeben. Ja, wunderbar.
Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Und das habe ich gar nicht gedacht. Es war bloß nur Nachtspeicheröfen.
Ja, so als würde man den Lech aufheizen, wenn es Billigstrom gäbe. So, okay.
Christian, wir hatten ja eine sehr merkwürdige Bürgermeisterwahl in Peiting.
Also merkwürdig in dem Sinne, dass man sich
Ausführung gemerkt war merkwürdig.
Hat. Ach so, du meinst
die Ausführung war merkwürdig.
Ja, ja.
Es kamen ein paar Probleme. Es gab ja auch mittlerweile Bilder, wo dann der Rathausbriefkasten überläuft und die Leute dann da ihre Wahlunterlagen reinstopfen, weil das Ding so voll war.
Das Witzige ist, das wird immer behauptet, ich habe die Bilder noch nie gesehen.
Ich habe eins gesehen, ja. Aber ja, also man kam anscheinend nicht nach, die Wahlunterlagen wegzubringen, gerade am Wochenende.
Das ist witzig. Also ich möchte, dass mir das auch mal zugänglich gemacht wird, weil ich es noch nie gesehen habe. Es wird mir jetzt von verschiedenen Seiten immer zugetragen. Ich kann es irgendwie nicht glauben. Lasst es mir zukommen per Brief, bitte.
Und ja, wende dich an die Person, die die Wahl angefochten hat.
Ja, wer ist das? Ich kenne sie, ich weiß es nicht.
Irgendjemand hat die Wahl angefochten, ist ja auch wurscht, müssen nicht 10 sein, es reicht ja einer. Ja. Mhm. Und
man weiß auch nicht, warum er sie angefochten hat, was der Grund war, der ist jetzt auch noch nicht veröffentlicht.
Ja, aufgrund, weil halt da dann auch noch Kisten rumstanden mit diesen 300 Wahlunterlagen, die dann noch gefunden worden sind, die
okay.
dann erst im Nachhinein noch ausgezählt wurden. Und wie gesagt, die Grundproblematik dahinter ist jetzt, das Landratsamt muss das jetzt prüfen, oder? Ich glaube,
die Rechtsaufsicht oder Rechtsaufsicht. So.
Du kennst dich da besser aus mit sowas?
Gefühl, also gefühlt, ich habe es auch schon wieder eine Weile her, dass ich es gelesen habe, die beschäftigt sich jetzt statutenhaft damit.
Und also wir haben jetzt kein endgültiges Wahlergebnis.
Doch, das haben wir.
Das haben wir, oder?
Das haben wir und das wird jetzt okay. ganz normal weitergehen,
okay.
bis halt dann die Entscheidung da ist und dann wird sich herausstellen, was rauskommt. Ich persönlich gehe jetzt mal von dem aus, dass da nichts rauskommt.
Das aber es Meinung. Ist schon ungeheuer, die muss man sich mal vorstellen. Also wir haben ja auch im Podcast vorher schon gesagt, dass uns das kann passieren menschlich und wurde alles angezeigt und ja, dann auch wieder und haben wir auch gesagt, gell, aber es ist trotzdem seltsam und es kommt auch so ein bisschen Stimmung im Ort auf, die sagen, es geht gar nicht. Viele sagen, es geht überhaupt nicht. Das kann doch nicht sein, dass hier ja sowas passiert. Und schon gar nicht in unserer Demokratie, sage ich mal, ja. Aber dafür ist die Demokratie da, um das jetzt zu klären, was
passiert, erstens das, dafür ist auch ja eine Stärke unserer Demokratie, dass man das dann auch so anfechten kann und das dann geprüft wird. Das ist absolut in Ordnung und wie gesagt.
Im besten Fall gibt es Neuwahlen, oder?
Oder im schlimmsten Fall.
Oder im schlimmsten oder im besten. Oder
keine Ahnung. Im demokratischen Falle, wenn das gerechtfertigt ist, würde es dann Neuwahlen geben, genau. Ich habe, wie gesagt, ich sehe das erstmal mit großer
Entspanntheit. Also geht es nur um die Bürgermeisterwahl, nicht um die Gemeinderatswahl?
Genau, so wie es ich jetzt verstanden habe, geht es um die Stichwahl und auch dabei nur um die Bürgermeisterwahl. Mhm. Die würde sich dann halt wiederholen. Mhm. Von dem ich jetzt, wie gesagt, persönlich nicht ausgehe, weil dieses eine Video oder diese Bilder habe ich jetzt nicht gesehen. Somit kann ich da auch überhaupt nichts dazu sagen. Und wie gesagt, die Gerüchteküche, die da immer im Ort rumgeht, die möchte da auch nicht bedienen, aber ansonsten.
Es dauert jetzt aber auch eine Weile.
Es kann Monate dauern.
Ja, wollte gerade sagen, es kann sein, dass wir im August, wenn Ferienzeit ist, Neuwahlen haben.
Ist ja alles möglich.
Ja.
Also, alles möglich, ja gut, aber das muss ja dann auch wieder vorbereitet sein. Da wird es ja auch wieder Fristen geben.
Also ich stelle mal vor, August passiert da gar nichts, oder?
Ich gehe auch mal davon aus.
Wenn es Neuwahlen geben sollte.
Wenn es welche geben sollte. Aber davon, wie gesagt, da rechne man mal nicht damit. Mhm. Was für eine geistige Haltung mal rauskommt, gehe ich jetzt mal an. Braucht man jetzt mal nicht damit rechnen.
Aber interessant, weil wir der einzigste Wahlkreis sind, wo sowas passiert ist,
genau. Ja, es ist halt unglücklich, aber es ist auch kein Beinbruch. Und solange die Dinge dann so sauber aufgearbeitet werden, wie sie aus der Sicht bisher getan werden, mach ich mir da auch keine Sorgen über das Vertrauen im Ort, dass das an da irgendwie leiden würde langfristig.
Kann ich genau. Es wird sich zeigen, was da rauskommt und wie gesagt, möglich ist alles. Ja, wenn jetzt da entschieden wird vom Landratsamt, nein, das geht so nicht, wir brauchen da ganz klare Ergebnisse und Strukturen, dann
muss man sich auch der Entscheidung fügen und genau.
Genau, und dann gucken wir mal, was dann passiert.
Dann gucken wir mal, genau. Ja. Aber wo wir jetzt auch gucken können, ist Eishockey, die Saison ist fast zu Ende.
Ja, das ist krass. Also es steht Deggendorf und Memmingen im Finale, was ich vorher so nicht gedacht hätte, weil ja. die Nordvereine ist mal gerade Tilburg, Hannover, beide Hannover-Vereine doch unheimlich stark sind. Sicher noch mit Heilbronner Spielern, die Hannoveraner sich da bedient haben, die ganzen Reihen weggekauft haben oder weggeholt haben, um sich zu verstärken. Und es hat nicht gereicht. Memmingen führt in der Serie 3-1 gegen Deggendorf. Für wen bist du da so? Was ist dein Favorit?
Ich bin ein Deggendorf-Fan an sich. Von der Eishockey-Tradition her und als alter Niederbayern-Freund würde ich sagen, Deggendorf ist.
Ich bin jetzt auch Deggendorf-Fan, weil Memmingen ja immer so wahnsinnig tolle Fans hat, die über ihn reisen. Also Garmisch hat ja über 2000 Memminger Fans letzte Saison im Eisstadion Garmisch gehabt.
Also der reine blanke Egoismus, der aus dir spricht, oder?
Okay. Darum sind ja alle Deggendorf-Fans, ja. Okay. Aber es es ist ja noch alles möglich, ja. Aber 3-1, da steckt Deckendorf schon an der Wand.
Ja, ne? Absolut.
Da stehen sie schon an der Wand.
5 Zentimeter
also vor der Wand. Also nicht an der Wand, sondern im Rücken zur Wand. Und,
ja, 5 Zentimeter vor der, genau, 5 Zentimeter davor.
Ja, das ist beeindruckend, also, dass die zwei Südvereine das doch so weit geschafft haben, gell? Das ist wirklich beeindruckend. Und dann
ja, zeigt ja auch die Qualität dann auch wieder der Oberliga an der Stelle, Süd. Und ich verfolge es mit wahnsinniger Spannung, was da passiert. Wo ich auch Spannung auf dem Transfermarkt ist natürlich auch interessant. Die Belka hatten wir auch schon gesagt, ist ich fand den auch eine gute Option für Peiting. Glücklicherweise wurde jetzt da wieder auf mich gehört und er wurde verpflichtet. Hat er auch schon mal für Peiting gespielt?
Ja, Garmisch hat nicht mehr verpflichtet.
Genau.
Ich meine, er war ja, ich weiß ja nicht, wie viel, oh Gott,
8 Jahre. Er ist jetzt 59 Jahre alt und spielt. Und kommt halt nochmal nach Peiting zurück. Das
hatte, glaube ich, 19 Saisons in Garmisch, also da geht schon was.
Genau, dann davor 15 in Peiting und davor.
Nein, da waren bloß zwei. Nein, eigentlich ist es ja, man muss ja sagen, eigentlich ist es ja Garmischer. Ja? Ein Garmischer, der nach Peiting an seine Wurzeln zurückkehrt.
Genau, gell? Sportlichen Wurzeln.
Lebt ja noch in Peißenberg. Und ja, ich freue mich für Peiting. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt, weil die letzten 2 Jahre Garmisch war wirklich nicht schön für ihn. Auch nicht schön für Garmisch, weil er natürlich auch gefehlt hat, gerade in der heißen Phase. Aber Garmisch hat einen neuen Trainer, Leif Carlsson.
Da zeigen sich halt auch wieder die Connections, so interpretiere ich das vom Geschäftsführer Kreitel, der natürlich da auch eine gemeinsame Vergangenheit dann auch mit Kaufbeuern hat, wo er ja herkommt.
Genau, hat er wirklich 10 Jahre lang Kaufbeuern wirklich erfolgreich geführt. Und Leif Carlsson wurde jetzt, glaube ich, im Februar nochmal zur Rettung des Nicht-Abstiegs für Kaufbeuern verpflichtet, um Kaufbeuren doch noch irgendwie in der DL2 zu halten, was natürlich nicht gelungen ist. Also Kaufbeuren ist abgestiegen und spielt jetzt zukünftig Oberliga. Und wenn dann so ein namhafter Trainer, sage ich mal, nach Garmisch kommt, ist schon für die Oberliga auch nochmal
top. Ist stark. Ja. Dann habt ihr einen Stürmer verpflichtet.
Auch in Schweden. Komm jetzt nicht ganz Schweden. Porsberger ist auch eine Granate, der hat mit Dresden den Aufstieg in die DL2 geschafft. Er war damit auch ein toller Stürmer.
Die Frage ist, warum spielt er jetzt nicht mehr in DL2? Das war die Frage.
Nee,
fehlt es ihm an Leistungsvermögen? Oder?
Nee, er hat jetzt in England gespielt, war auch sehr erfolgreich. Aber Leif Carlsson kennt ihn persönlich und hat ihn natürlich mit seinen Beziehungen dann nach Garmisch gelotst und ist natürlich jetzt finanziell wahrscheinlich auch nicht ganz billig, aber die Belka war es auch nicht, war auch nicht billig. Also ich vermute mal, dass jetzt der Ersatz für die Belka ist.
Und ja, die Belka ist jetzt aber wieder günstig geworden für Peiting. Der hat jetzt auch nicht mehr den Preis, wo er bekommt, wo er vielleicht noch vor 5 Jahren bekommen
nicht,
hat.
Aber er wird auch nicht ganz billig sein, sage ich mal so. Ja, da muss man schon auch ein bisschen, das ist jetzt hier kein U20-Spieler, ja.
Ja, aber das ist das Problem. Ja. Wir auf der einen Seite ist natürlich ein Führungsspieler in dem Alter und mit der Erfahrung sehr wertvoll. Auf der anderen Seite darfst du natürlich auch nicht die komplette Jugend abwandern lassen, wie in Peiting zum Beispiel. Also das ist dann auch die, weiß ich jetzt noch nicht, ob das,
ließe
sich stabilisieren.
3 sind auch schon gegangen, finde jetzt aus dem eigenen Peitinger Nachwuchs, finde jetzt nicht so toll. Ich sag jetzt mal, man braucht die Jugend, man kann sie aufbauen, aber wenn man jetzt da 3 Leute nach ihm wahrscheinlich keinen Vertrag mehr gibt, ich weiß es nicht, oder nach Schonga abwandern lässt.
Aus meiner Sicht brauchst du halt auch einen breiten Kader.
Sehr ein bisschen kritisch.
Du brauchst halt auch aus meiner Sicht vielleicht auch eine Reihe mehr. Kannst du auch mit 4 Reihen spielen? Wäre jetzt auch mal gut angesagt.
Also 4 Reihen ist ja das, was Garmisch immer versucht hat, aber nicht konnte letzte Saison. Und ja, also es wird eine spannende Eishockey-Saison, glaube ich. Die alte ist noch nicht zu Ende, aber die neue
steht in den Startlöchern. Ja,
Vorbereitungen gehen los und bin gespannt, was da Garmisch da noch so präsentiert, gell, an Neuverpflichtungen, beziehungsweise was Kreitel also im ersten Jahr schon vorhat.
Gell? Ja, wird sehr interessant. Was ich gelesen habe, wir reden ja immer über Tote und ich habe immer das Gefühl, es gibt Tote, die sind irgendwie mehr wert und es gibt Tote, die sind in der medialen Berichterstattung weniger wert. Das ist jetzt ein harter Cut an der Stelle. Aber der Anstieg an Unfällen und Toten bei Fahrradfahrern hat im Verhältnis von 2024 zu 2025, glaube ich, um 2,8% zugenommen. Ich finde das heftig.
Wie viel Prozent?
2,8.
Ja gut, man darf es vergessen, jetzt hat es gibt immer mehr E-Bikes. Also wenn ich unterwegs bin mit meinem Fahrrad, ich sehe eigentlich nur E-Bikes. Ich sehe nichts anderes mehr. Ganz selten, dass mir mein normaler Radfahrer entgegenkommt und dann die auf E-Bikes sitzen, haben zum Teil nicht mal Helme auf. Ja. Und das sind dann aber auch ältere Generationen, sage ich mal, die vielleicht nicht mehr ganz so schnell reagieren können auf Situationen, die sie dann gefährden oder auch vielleicht Sachen nicht mehr sehen. Aber das so ein E-Bike schiebt dich halt permanent, ich sage mal, mit 25, 27 km/h durch die Gegend.
Ist erstmal richtig, aber nur 3 von 10 Unfällen werden von Fahrradfahrer verursacht. Der Rest wird von anderen Verkehrsteilnehmern verursacht.
Mhm.
Also in dem Fall meistens Autofahrer. Muss man auch mal sehen.
Ja gut, klar, bei den Preisen jetzt, da steigen natürlich die Fahrradfahrer, ja, weil die sagen, das ist ein bisschen, was ich machen will, lege ich jetzt vom Radl zurück. Vielleicht ist man dann auch schon lange nicht mehr Radl gefahren. Ja? Ich sehe das alles so ein bisschen kritisch, aber ich würde immer sagen, gerade ältere Leute setzt einen Helm auf. Was mir Leute entgegenkommen, die haben dann einen Hut auf und
dann fahrt's geradeaus. wenn ich da mit dem Rennrad hinten ankommst und dann siehst du dann schon so, sage ich mal, so ja, es ist ja nicht so, dass die das sich gerade verausgaben mit ihrem, sondern die schauen nach links in die Landschaft und fahren währenddessen dann auf dem Radweg auch nach links. ziehen in die Mitte bis zum anderen Ende. Ja, super. Es ist auch nicht gut. Ich bin schon am Überlegen, mit Trillerpfeife zu fahren.
Mit Trillerpfeife. Macht ja mit der Klingel ran.
Ja, der Lenker ist langsam voll, aber ja.
Es war halt eine Situation, Rottenbuch. Ich habe seit Oberammergau habe ich ein Cabriolet vor mir gehabt, ja, wo zwei betagte Damen drin saßen. So ein Audi Cabriolet. Und die sind dann so mit 65, 70.
Ach, ja. Schön.
75 und
die Landschaft genießen.
Ja, dann irgendwo mal vor Rottenbuch habe ich mir überlegt, einfach mal
zu überholen.
Die Schlange war schon echt, waren bestimmt so 20, 30 Autos hinter uns. Und ich war halt direkt dahinter und sagte, jetzt hupe ich sie mal an. Ja. Nachdem sie dann wirklich die 70er unterschritten haben, auf einer Bundesstraße, wo du 100 fahren darfst, habe sie angehupt. Wir fast einen Graben gefahren. Wir haben voll einen Schreck bekommen. Sie hat geschaut und hat so lauter Hektik Blinker an, links, rechts und völlig überfordert mit der Situation. Einfach wahrscheinlich aufgewacht, keine Ahnung. Oder,
ja. Und zack, in den Graben gefahren, dann konnte sie weiterfahren.
Und hat dann einen Blinker rechts gesetzt und ist dann mit 50 fast stehen geblieben. Und sagen, was ist denn hier los?
Hast du von der Straße gehupt?
Ja, sozusagen.
Ja, aber dein Wohnmobil hat ja eine Hupe, da kannst du ja wahrscheinlich die Erschütterung da vorne, dass die dann irgendwie zum Wabeln aufhängt und dann die Straße verlässt.
Der Druck der Hupe hat sie leicht in den Graben versetzt. Ja. So. Ich wusste, ich habe da echt Angst bekommen, wenn ich.
Död!
Nein, das nicht. Ich habe nur mal so piep, ja, so zweimal, einfach um zu sagen, du kannst hier 100 fahren. Ja. Zumindest fahr halt 90. Ist ja auch schon okay. Ja. Aber ich muss doch jetzt. Also, ich verstehe.
Du musst ja auf die Frisur achten.
Mein Gott. Na, in jedem Fall. Ich denke, die Damen haben es überlebt. Aber ich habe dann gesehen, dass sie dann wirklich anscheinend auf irgendeinen Parkplatz gefahren sind und haben dann die 3,8 Kilometer Fahrzeugschlange hinter sich überholen lassen. Ja. Also ich war nicht der Bremser hier, ja. Falls jemand hinter mir war, der mich kannte.
So. Ja, aber musstest du auf Toilette oder warum wärst du erst in Rottenbuch nervös?
Nein, weil sie dann einfach immer langsamer geworden sind, ja. Von 90 auf 80, also über diese 15, 20 Kilometer immer langsamer geworden und dann nach Rottenbuch dann wirklich dann mit unter 70, ja, auf der Landstraße. Und da wild redend mit der Freundin anscheinend, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bitte. Dann, ich verstehe es immer nicht, gell. Aber gut, so ist es halt, gell. Christian, wir müssen nach Ungarn schauen.
Wir haben Viktor Orban ist Geschichte.
Mhm. Ich habe mir das alles live mit angeschaut und dann auch die Feiern dazu und wie die Menschen ausgerastet sind. An der Donau gegenüber vom Budapester Schloss, glaube ich, gibt es ein tolles Video, wo jemand die ganzen Menschenmenge, ich glaube da 100.000 Menschen da und singen We Are The Champions, fand ich echt, habe ich echt Gänsehaut bekommen. Ja. Und einfach
das Schloss ist ja etwas erhabener oben. Genau.
Ja, den Faschismus abgewählt, gell, und nach 16 Jahren Orban, dann auch die Sitze, glaube ich, mit 141 ist jetzt endgültig ausgezählt, weil natürlich auch viele im Ausland leben, das dauert, bis das ausgezählt ist, aber 141 Sitze von 180, glaube ich, das ist schon beeindruckend, gell?
Ja, absolut.
Und sowas gab es schon lange nicht mehr.
Ja, dass du so ein Regime dann auch mit demokratischen Kräften nach so einer Zeit noch abwählen kannst, ist schon beeindruckend.
Ich fand ja auch ich habe mir so ein bisschen diese weißt du, ein paar Tage später kommen dann immer so kleine Dokus, so 10 Minuten dauern die, wo dann nochmal kurz dieser Werdegang dieses Peter Maiger erklärt wird. Und es war schon beeindruckend, dass der 2 Jahre lang wirklich durchs Land gefahren ist, in jedem kleinsten Popeldorf angehalten hat und mit Leuten gesprochen hat und für sich einfach Werbung gemacht hat. Und das ist dann doch beeindruckend, gell? Dass das ganze Land mitgerissen wurde und auch, wir reden ja hier von Korruption, wir reden ja von allem. Aber ja. wer jetzt glaubt, dass jetzt nur weil Peter Maiger jetzt gewählt worden ist, dass das jetzt sofort Auswirkungen hat, nach 16 Jahren Umstrukturierung für seine Bedürfnisse, was er gern hätte, Faschismus, alles was dazugehört, sehe sich getäuscht. Ja, das wird so nicht passieren, weil wie gesagt, da sitzt ja alles, was Orban geschaffen hat, sitzt ja überall, vom Parlament, Polizei, alles, was du dir vorstellen kannst,
Armee, ja, die ganze Verwaltung, Strukturen,
Justiz, genau. Alles, das ist...
Also man kann das ja vergleichen, das ist ja nichts anderes, wie es ja zum Beispiel ein Stück weit bei uns in Deutschland, aber natürlich auch in Amerika der Fall ist, in Amerika Blaupause, wenn der Supreme Court neu besetzt wird, ist eines der größten Vermächtnisse von Trump wird zukünftig die Umbesetzung des Supreme Courts, also des obersten Gerichtshofes in Amerika sein, zum Beispiel, wo du einfach ein Land auch über deine Amtszeit hinaus politisch ausrichtest. Und es geht natürlich dann auch bis zu Mitarbeitern in den in Ministerien zum Beispiel.
Ja, das haben die gut geschrieben hier, weil sie sagen, Orbans Vertrauensleute sitzen in staatlichen Medienfonds, der 80% der Medien kontrolliert. Sie sitzen im Präsidentenpalast, in der Nationalbank, Justiz, Verwaltung, Armee, Diplomatie, oberster Gerichtshof. Also das ist schon... Also
du kannst schon gewisse Dinge austauschen, aber es geht nicht von jetzt auf gleich. Manche Dinge kannst du rechtlich einfach nur später wieder besetzen und das dauert.
Er kann die Verfassung ändern und dann sitzt er nämlich genau im gleichen Boot oder macht das Gleiche, was Orban gemacht hat. Er ändert dann die Verfassung, was er mit der Mehrheit machen kann. Aber das wird dauern. Und ich rede jetzt hier nicht von 5 Jahren, sondern wahrscheinlich wird sowas auch, also ich sag mal, mindestens 10 Jahre dauern, oder? Und bis man da was spürt oder dass da was passiert.
Nein, ich glaube schon, dass das schneller geht. Meinst aber du, halt, ja? Kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube schon, das siehst du schon 3-4 Jahren viel, aber das ist ein enormer Kraftaufwand und bis dahin kann dir auch noch viel um die Ohren fliegen, was dann auch von der Justiz kommt, die ja, wie gesagt, auch entsprechend besetzt ist. Also das ist auch in Polen ähnlich, wo jetzt Tusk dran ist, wo vorher ja auch das Ganze etwas kritischer gehandhabt oder etwas faschistischer gehandelt wurde. Wo es ja auch dann ein bisschen in die Medien hineinging, das wieder umzudrehen, ist schwierig.
Und Orbans Leute sitzen ja auch, lese ich hier auch im Landesjustizrat, ja, der Richter ernennt und befördert und in den staatlichen und vom Staat finanzierten Betrieben, in den Steuerbehörden und überall dort, wo EU-Gelder ankommen. Also das ist schon, also nicht ohne.
Genau,
ja.
Das wird umzukehren erstmal auch ein Kraftakt werden.
Das ist schon heftig, ja.
Genau. Aber trotzdem Glückwünsche gehen raus erstmal. Und
definitiv, mich freut es fürs Volk auch, gell, dass das Volk für die EU oder der EU gezeigt hat, was möglich ist, was geht, ja, dass man sich den Zug zu Russland, der einfach unterbunden hat. Gell? Und das ist
absolut bei dir. Warst du schon mal in Budapest?
Nein, noch nicht. Mein Sohn war letztes Jahr. Und würde ich unbedingt gerne mal hin.
Budapest,
unbedingt.
Wunderschön. Also ich war schon mal 2-3 Tage in Budapest und es ist einfach eine Reise wert. Also, und jetzt umso mehr. Jetzt brauchst du den Präsidentenpalast da oben, was das auch immer ist, dann mal mit Argwohn betrachten, sondern kannst da ganz entspannt über die Donau marschieren, über die 5000 Brücken, wo sie haben. Und es ist eine wunderschöne Stadt.
Nee, es steht auf alle Fälle auf unserem Reiseziel.
Da gibt es einen Supermarkt, da hat es Oettinger Bier gegeben. Das habe ich noch in Erinnerung. Und letzte Woche habe ich Oettinger Bier getrunken tatsächlich.
Oettinger gibt es übrigens auch beim Getränkehändler unseres Vertrauens, ja, der Firma Jocher, gibt es übrigens auch Oettinger jetzt seit neuestem, habe ich jetzt gesehen. Ja. War auch überrascht.
Ja, weiß ich. Oettinger ist ein gutes Bier. Ich hab das probiert jetzt. Es ist erstaunlich schmackhaft. Bin kein Oettinger Gegner.
Na, Max Josef steht ganz vorn dabei. Billig kann gut sein, ja, muss aber nicht.
Teuer kann gut sein, muss aber nicht.
In dem Fall ist es gut.
Genau, Oettinger auch nicht schlecht. Ja. So.
Du weißt es ja, du hast ja letztens erst hier mal
Marconi. Ich hatte auch mal müssen, eins, ja. Richtig.
Christian, in 8 Monaten ist Weihnachten.
Ich freue mich schon drauf und habe schon die ersten Lebkuchen im Supermarkt gesehen. Das ist wunderschön.
Ja, wunderbar. Und weil in 8 Monaten Weihnachten ist, habe ich mir gedacht, lass ich mir mal, ich gehe mal bitte auf Suche, ja, weil ich hatte da. Also,
du bist in Vorfreude.
Ich bin in Vorfreude.
Nach Ostern ist vor Weihnachten und es ist. Sommer ist eh nicht deine Zeit. Also,
Sommer ist total scheiße, ja. Ich hasse Sommer.
Du hast schon die Weihnachtsdeko von unten vom Keller wieder hochgeräumt.
Wer will es denn warm? Wer will es denn warm? Flipflops und kurze Hose und das Dauersonnenschein, wer will denn sowas? Ja, das will doch keiner. Ja. Bei uns zumindest nicht. Also, und weil es halt jetzt schon bald wieder ist, habe ich rausgefunden oder gelesen, dass Thomas Nast, sagt ihr das was?
Thomas, ja, kenne ich den
Namen. Thomas Nast.
Thomas
Nast aus der Pfalz, ja.
Kenne ich jetzt, hat sich bei mir noch nicht so vorgestellt. Nein,
sagt ein deutsch-amerikanischer Karikaturist. Veröffentlichte ab 1863 Illustrationen im Harper's Magazin oder Harper's Weekly Magazin hat das Ding heißen. Und da zeigt er zum ersten Mal eine Figur, die stark an den heutigen Weihnachtsmann erinnert. Also Thomas Nast, ein Deutscher, ist der Weihnachtsmann-Erfinder. Das hätte ich gedacht. Und zwar rundlicher Körper, langer Bart, pelzbesetzter Mantel, Werkstatt am Nordpol und Liste mit braven und artigen Kindern. Das ist bemerkenswert. Das habe ich nicht gewusst bis jetzt.
Ich auch nicht.
Dass es ein Deutscher war, der den Weihnachtsmann erfunden hat. Gell? Das ist. Er hat übrigens auch nicht den Weihnachtsmann erfunden.
Weil wird ist immer der Meinung, dass es Coca-Cola war. Sagt man mal.
Coca-Cola hat den Weihnachtsmann
erfunden. Ja. Das Gerücht hält sich ja.
Hat Kokain in das Erfrischungsgetränk gebracht damals. Ja, das war. Ging übrigens echt lange. Gell? Das ist kein Witz. Gell? Muss man sich mal vorstellen. Aber nee, er hat auch das Dollarzeichen erfunden. Was ich auch interessant fand. Und Uncle Sam, also du kennst auch diesen
ja,
Uncle Sam-Hut mit dem Finger. Habe ich nicht gewusst. Also das hat mich vollkommen von den Socken gerissen, auf gut Deutsch, dass ein Deutscher den Weihnachtsmann erfunden hat.
Ja. Ich habe auch noch was und hoffe, dass ich die richtige Taste erwisch.
Du hast ein neues Laptop, sehe ich.
Ja, warte kurz. Also nicht erschrecken, wenn jetzt den falschen Jingle erwisch. Ich übe noch.
Willkommen bei Loris Leselampe.
Ich hatte im Urlaub Zeit zu lesen und ich habe ja euch versprochen, dass ich mal wieder eine Buchempfehlung raushau. Und ich habe jetzt unterschiedliche Bücher gelesen und möchte euch empfehlen das Buch Psychologie der Massen. Mhm. Ein von Le Bon. Glaube ich, so spricht man das richtig aus. Es ist von, ich glaube, 1910 geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist ein Buch, auf dem sich, das dann am Ende auch Mussolini, Hitler und zur Zeit auch die AfD liest, habe ich das Gefühl.
Ach so, gleich.
Da geht es tatsächlich darum, wie die Massen funktionieren und wie man sie mitunter auch im politischen Kontext beeinflussen kann, ja. Richtig, durch Narrative, durch Wiederholungen, durch Behauptungen, ob sie stimmen oder nicht, ist dabei gar nicht so wichtig. Und es ist sehr interessant zu sehen, weil es nämlich auch Parallelen und vielleicht Zukunftsvisionen von dem zeigt, was zurzeit auch wieder stattfindet. Zum Beispiel auch in dem, dass Arbeiter gegen ihre eigentlichen Kerninteressen, zum Beispiel die AfD, wählen. Und das kannst du da auch wunderbar rauslesen, an was solche Dinge liegen. Weil für uns ist es ja immer mit einer rationalen Betrachtungsweise komplett unverständlich. Und das Interessante ist, dass die Masse hierbei einfach nicht rational und systematisch und analytisch und klug denkt, sondern dass einfach alles auf der emotionalen Ebene stattfindet. Und diese zu bedienen, wenn man weiß, führt zu teilweise diesen Ergebnissen im Osten. Wir haben jetzt dann bald wieder Landtagswahlen oder vielleicht dann auch bald in ganz Deutschland.
In der Westen ja auch.
Oder im Westen auch. Und wenn wir die Wahlumfragen anschauen, ja, ist es ja hochdramatisch. Und wenn man wissen will, warum das aktuell so ist, dann kann man das mal lesen. Und wenn man vielleicht auch als jetzt in den demokratischen Kräften verhaftet ist und wissen will, wie man dem gegensteuern kann, könnte man das auch mal lesen, dass man weiß, wie das alles vonstatten geht. Es ist hochinteressant. Ich empfehle es.
Mhm. Ja, warum nicht, gell?
Ja, man muss ja auch wissen, wie diese Dinge funktionieren und sie haben halt schon oft funktioniert und sie funktionieren ja aktuell gerade wieder. Und es ist im Endeffekt eine Blaupause. Mhm. Es ist eine Blaupause, die zeigt, was zurzeit stattfindet mitunter und was stattgefunden hat. Das ist ja dann immer einfacher zu sehen, in der Retroperspektive zu sagen, klar, ist ja klar, dass es dann irgendwie so verhaftet ist, aber aktuell sieht man es ja auch und damit kannst du eigentlich die nächsten Jahre vorhersehen, wenn du dieses Buch gelesen hast.
Mhm.
Genau. Also kann ich empfehlen. Liest sich gut.
Apropos vorhersehen. Vorhersehen kann man auch, dass der Massentourismus in Nepal, gerade was Mount Everest anbelangt, immer weiter ansteigt.
Wir arbeiten übrigens an unseren Überleitungen.
War nicht schlecht, oder? Und Nepal will wieder mal die Regeln ändern für den Mount Everest. Und hat gesagt, jetzt erst 7000 Meter Berg, dann Everest. Also das heißt, sie wollen jetzt
7000 Meter Berg in Nepal.
Genau.
Sie wollen
also nicht irgendeiner. Nein, sie wollen praktisch, dass man erstmal in Nepal einen 7000er besteigt. Und wenn man das dann nachgewiesen hat, dann darf man sich auch für den Mount Everest bewerben. Ist ja nicht so, dass man automatisch sagt, ich will da hoch. Okay, kannst du, wenn du Geld hast, sondern nein. Man muss sich dafür qualifizieren, auf gut Deutsch, was sich ja auch
macht ja Sinn.
Sinnvoll ist. Und auch die Sherpas beschweren sich ja mittlerweile, sie sagen, die Leute sind einfach nicht gut vorbereitet und kommen mit einer, Vorbereitung daher, die einfach nicht ausreichend ist. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt Folgendes, du musst in Nepal irgendwo einen 7000er besteigen, dann können wir darüber reden, ob du da hoch willst. Jetzt sagen die meisten Bergmenschen, die Gremien, die das mitentscheiden oder die Einfluss nehmen können auf Nepal, sagen, das ist jetzt unklug, es nur auf Nepal zu beziehen, weil man muss, wenn man nicht in China auf dem 7000er war oder in Indien auf dem 7000er oder wo auch immer, dann habe ich ja auch die Qualifikation für den Mount Everest. Muss ja nicht in Nepal sein, weil man, die Voraussetzungen sind die gleichen. Ja, das ist ja nicht so, dass das da anders ist als
ja, vielleicht unterstellt ja natürlich, oder nicht natürlich, aber vielleicht unterstellt ja Nepal den anderen Ländern auch mangelnde nicht Transparenz, aber mangelnde Glaubwürdigkeit dann diesen Zertifikaten.
Ach so, meinst du? Ja, gut.
Und so sagen, wenn er bei uns in Nepal, dann wissen wir zumindest, dass er da droben war.
Mhm.
Oder, und wenn es Bestechungsgelder gab, dann haben sie zumindest wir bekommen.
Es gab übrigens letztes Jahr 468 Klettergenehmigungen für den Mount Everest. Das ist erheblich viel. Also 468, wir kennen ja die Bilder Mount Everest, da ist ein Stau.
Ja. Genau.
Und genau das ist das Problem. Der Stau wird verursacht von Leuten, die zu wenig Erfahrung haben in den Bergen, sonst würde es diesen Stau gar nicht geben.
Die mit einem Cabrio unterwegs sind und auf der Landstraße statt 100 einfach nur 70 fahren.
Genau.
Da weil ist sie auf ihre Frisur achten müssen.
Genau. Und ist ja auch beachtlich, dass 8 der 14 über 7000 Meter Berge befinden, über 8000 Meter Berge befinden sich ja in Nepal. Ja. Und gerade China ist da so ein vorgreifendes oder vorschreitendes Land, die wirklich ganz, ganz viel Tourismus mittlerweile für Nepal entwickeln. Und da gibt es echt viele, viele Tote und Schwerstverletzte. Und
also so wie ich China kenne, sind die auch bald, haben die auch bald so viele 8000er. Ja. Die backern doch schon.
Ja,
also
ja.
Das lassen sie doch nicht auf sich sitzen. Ja. Die kann ich mir nicht vorstellen.
Die backern schon.
Ja.
Graben sie in die Tiefe oder in die Höhe? Ich weiß ja nicht, das ist immer die Frage, gell?
Also, da es sich um einen Berg handelt, würde ich sagen, in die Höhe.
Ja, kostet ja auch richtig Geld. Also so eine Sherpa-Legion, da sich da zusammenzustellen mit allem drum und dran, kostet ja schon mal zwischen 35.000 und 40.000 Euro.
Also ich verstehe den Hype auch um den Mount Everest tatsächlich nicht. Also erstens mal gibt es ja viel komplexere Berge zu besteigen, viel schwierigere Berge.
Mhm.
Und dann geht es ja darum, dass du im Endeffekt der Sherpa, der ja immer so…
Der höchst qualifizierteste Bergsteiger dieser Welt, ja.
Genau, das sind die Bergsteiger der Welt eigentlich.
Ja, ja.
Also da ist ja, das sind alle die da hochwandern, ein müder Witz dagegen.
Ja, das macht ja einmal die Woche marschiert der hoch, ja?
Genau.
So ungefähr.
Also ja, gefühlt. Und gefühlt das ist schon
350 Besteigungen, ja?
Ja, das ist schon beeindruckend. Und da würde ich jetzt als Alpinist tatsächlich mir andere Berge raussuchen. Aber gut, das…
Was sie noch, machen ist, sie setzen jetzt mal die Gebühr hoch von 10 auf 13.000 Euro, die du ja auch noch zahlen musst an Nepal, überhaupt da hochgehen zu dürfen. Ja, also das ist...
Ja, ob es die Ökonomisierung so sinnvoll ist, aber das, ja, okay.
Und was wir da oben auch haben, ist ein unfassbares Müllproblem. Ja, die arbeiten jetzt gerade an Konzepten, wie sie den Müll da oben wegbringen.
Weil
sie
eine blaue Tonne einführen, oder wie?
Ist ungefähr, ja. Container hochfliegen, keine Ahnung. Aber es sind Sauerstoffflaschen, tote Fäkalien ohne Ende, Plastikzeug, was der Dosen, alles, was du dir vorstellen kannst, ist da oben, die reden da von was ich, 20, 30, 40 Tonnen. Ja, was
apropos Fäkalien, ich war letztens, bin ja Rennrad gefahren und bin das ja noch nicht so gewohnt. Nach irgendwie 78 Kilometer habe ich mir gedacht, okay, jetzt zum Abschluss noch über St. Georg auf den Hohen Peißenberg, um zu schauen, ob das mit meiner Muskulatur und mit der Ernährung alles so gepasst hat. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Und habe mir gedacht, okay, da muss ich jetzt aber vorher noch fast kurz pinkeln. Mhm. Habe ich gepinkelt. Und ich brauchte fürs Pinkeln, nachdem du 4 Stunden oder 3 Stunden 30 auf dem Rennrad gesessen bist, die dreifache Zeit wie normal. Das ist echt.
War alles taub, oder wie?
Ja, tatsächlich. Also, du brauchst einen Sattel. Ich muss auch daran arbeiten. Oder andere Radlhose oder mal öfter mal aus dem Sattel gehen. Also so arg taub war es nicht, aber du brauchst einfach zum Pinkeln länger. Und ich denke mir, ist alles nicht schlimm oder so, aber ich denke mir, wie machst du das, wenn du das so alle jeden Tag machst, so richtig.
Ja gut, dann Tour de France sieht man ja, dass ab und zu die Leute wirklich dann anhalten, einfach schnell pinkeln und dann wieder weiterfahren.
Ja, aber schnell pinkeln, ja. Aber
ja, die trainieren das doch. Ja.
Das ist schon interessant.
Ich sage immer, wenn du beim Radlfahren zum Pinkeln musst, dann
hast du zu wenig geschwitzt.
Dann schwitzt du wenig, ja.
Ja.
Das würde ich empfehlen. Also einfach schnell
fahren. Einfach mehr schwitzen.
Ja, ja. Okay. Sag mal, Nepal, übrigens, die Gebühr wurde von 11 auf 15.000 Euro hochgesetzt. Also das ist auch nochmal ganz, ganz erheblich, gell? Naja, jedenfalls finde ich die Idee gar nicht schlecht, weil ich glaube dann,
also ich habe
sich qualifizieren für was, um dann da hochzugehen, ist schon, macht Sinn, glaube ich.
Also ich bin ja immer kein so Fan von einer Ökonomisierung von eigentlich was eigentlich allen gehören sollte. Auf der anderen Seite, wie schon vorher erwähnt, es gibt viele andere Berge, die viel cooler sind. Da braucht man nicht auf den Mount Everest und dann sollen sie da den Geldigen das Geld aus der Tasche ziehen und selber klettert man halt dann aufs Etala-Mandel. Das passt doch dann auch.
Oder macht einfach Everesting. Everesting gibt es jetzt mittlerweile schon ganz oft. Everesting sind Bergläufe. Ich kenne da jemanden, der war jetzt in Garmisch zum Beispiel, da geht es einen Eckbauern hoch. Du läufst einen Eckbauer hoch, fährst mit der Gondel wieder runter, dann läufst wieder hoch, fährst mit der Gondel wieder runter. Also das machst du so lange, bis du dann die 8000 Höhenmeter hast und wer dann in der Zeit am schnellsten ist, hat gewonnen. Ja, aber das
ist doch gut.
Ja. Everesting heißt, dass du diese 8843 Meter, was der Mount Everest hast, dass du diese Höhenmeter musst erreichen. Ja,
also gehen wir mal, aber der fängt ja auch nicht bei Null an, theoretisch, aber egal.
Ja, der fängt bei Null an.
Ja, der Lauf schon. Ja, der läuft. Der Everest fängt ja auf. Die Erhebung fängt ja auf 1420 Meter an.
Wahrscheinlich dann schon auf 5000, aber du musst da erstmal hochkommen, ja. Aber ich glaube, dieses Lager ist, glaube ich, bei 5000.
Ja, das Basislager, aber bist genau. Die Erhebung, also bis bei uns geht.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das Schlossberg fängt ja auch irgendwo.
Bei 600, 700 an, ja. Ja. Nee, aber das finde ich halt interessant, gell? Everesting. Also ist gerade so der neueste Schrei und ja, kann man mal machen, oder?
Ja, Berglauf ist ja so nicht meine Sportart, aber für alle die da Spaß dran haben, Grüße gehen raus, die dürfen es machen.
Haut's einen rein, ja. Nee, alles gut. Aber wo haut's einen rein? Wer hat einen rausgehauen? Italien. Italien fährt nicht zur WM.
Ja, bist du schon im WM-Fieber?
Nein.
Italien auch nicht.
Man muss sich vorstellen, es ist das dritte Mal. Eine ganze Generation hat Italien noch nie bei einer WM spielen sehen. Das muss man sich vorstellen.
Ein Hattrick.
12 Jahre, das ist ja unglaublich.
Scheiterns.
Oder? Ja, und dann vor allem gegen Bosnien-Herzegowina lassen sie sich so abschlachten. Gell? Das ist einfach abschlachten im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist los mit der, wie heißen sie?
Scuderia. Oder wie?
Azzurra.
Azzurra, nein, Scuderia.
Nee.
Azzurra, Scuderia.
Nee, das ist Formel 1, glaube ich. Die Azzurro, Dingsbums.
Bella Italia.
Oder Bella Ciao. War übrigens, am Samstag war Bella Ciao, gell? In Italien.
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao.
Ja, ist ja ein Dinglied, ist ja ein, wie sagt man da, ein Ding, ein Partisanenlied. Das ist übrigens in der Zeit entstanden. Da, Italien war jetzt.
In der Zeit, wo Liberation Italien Day. Nur zur WM gefahren ist, oder?
Ja. Ja, gestern war oder Samstag war Liberation Day in Italien, also Befreiung Hitlers. Gell? Aber das wissen die wenigsten, dass Bella Ciao ist ein Partisanenlied.
Ja, ich liebe dieses Lied. Da gibt es auch wunderbare Techno-Versionen von. Und ist natürlich bekannt, also im internationalen richtig bekannt geworden durch die Netflix-Serie Haus des Geldes. Mhm. Erstmal ist eine, finde ich, eine der wenigen Serien, die ich gesehen habe und die auch echt gut sind, muss man sagen.
Ja, aber was ist los schönes in Italien? Was ist denn da der Grund? Warum schaffen sie das nicht zu werden?
Ja, weil sie schlecht sind, also Kurzfassung.
Ja, aber sie haben doch Nachwuchs. War gut, aber der Problem der Nachwuchs spielt nirgendwo mehr. Gell? Sie haben keinen Nachwuchs. Kennst du irgendeinen italienischen guten Nachwuchsspieler, der irgendwo bei großen europäischen Clubs spielt?
Wenn Ulisse jetzt ein Italiener wäre, ja.
Er ist Franzose.
Na, dann nicht.
Ja, es gibt echt nichts mehr, gell? Nichts mehr da. Es ist nichts mehr da, kommt auch nichts nach.
Und der Torwart, Blablabla Arena,
Buffon.
Bonorema, der Dingsbums da.
Ja, ja.
Weste.
Ja, Weste. Nee, weiß ich, habe ich schon gehört. Ja, aber ist der Einzige, oder?
Ja, der hat bei Paris mal gespielt, aber war Italiener, glaube ich, oder?
Ja, er ist Italiener.
Ja, genau.
Buffon ja auch, ja.
Ja, aber der spielt jetzt auch nur bedingt. Der ist auch auf der Ersatzbank.
Ja, der spielt doch gar nicht mehr. Der ist
nein, der ist, keine Ahnung,
Trainer oder?
Torwarttrainer vielleicht.
Das ist schon, das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich bitter.
Nein, aber das wird sich ja jetzt alles auflösen. Iran fliegt raus.
Ja.
Die dürfen jetzt nicht mehr zur WM, vielleicht. Und dann kommt die Scuderia Azzurro.
Trump hat vorgeschlagen, seine Wut auf Iran, sozusagen Iran rauszuschmeißen. Und hat er der FIFA vorgestellt und dann dafür Italien mitspielen zu lassen.
Ja, aber das wäre doch im Sinne des Friedenspreises, den er bekommen hat, wäre doch das total sinnvoll.
Ja, ja, natürlich, ganz klar. Würde auf alle Fälle Sinn machen, gell? Man braucht sich auch nicht mehr qualifizieren, ja.
Für was auch?
Ja, eben. Wenn man Trump kennt, braucht man sich nicht qualifizieren.
Ich meine, er freut sich halt über seine Freundin, wie heißt sie?
Ivanka?
Die Präsidentin von Italien.
Also Meloni.
Meloni, mit der hat er sich ja etwas, der Vorschlag für das, dass er sich eigentlich mit ihr verstritten hat bezüglich der Papst, seiner Jesus-Darstellungen, aber lass uns da später darauf kommen,
ja, bitte.
Ist es doch interessant, dass er für Italien den Rotwein ergreift. Ist ja schön.
Ja, ich weiß nicht, wie ich das werten soll. Ja, ich sag Meloni. Hat ihm mal ordentlich Abfuhr gegeben, oder?
So. Ja, was hat sie gesagt zu ihm? Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao.
Ja, ja. Naja. Aber umso erfreulicher gehen wir weg vom nationalen vom internationalen zum nationalen Fußball, Bayern München.
Krass, ja, oder? Haben zur Zeit.
Alter,
haben zur
was Zeit. War denn das für ein Spiel? Wir müssen jetzt kurz ein bisschen aufarbeiten, weil wir haben ja Bayern gegen Real Madrid gesehen. Und
ich habe es im Urlaub gesehen, kurz vor der Campingtoilette, weil ein benachbarter Wohnwagenbesitzer ein Fußballspiel angeschaut hat. Ich sag so Spaß, aber hey, schaust du Bayern an? Und er so, ja, er schaut Bayern an. Ich wusste gar nicht, dass sie spielen, ich war im Urlaub. Und dann mussten wir aber mit seinem Laptop kurz vors Toilettenhäuschen, weil da WLAN-Station war, um dann im Schatten des Häuschens dieses erste Realspiel anzuschauen. Mhm. Und das war ja eine Sensation. Das war richtig, richtig gut. Nichts im Vergleich zum zweiten.
Sowas kannst du nicht ausdenken, oder? Sowas kannst du dir nicht ausdenken, was der Sport für Geschichten schreibt. Das ist
also ja erste haben sie ja 1-0 gewonnen, die Bayern. Und das zweite dann.
Nee, nicht 1-0.
1-0. Doch.
Echt?
Ja, 1-0 gewonnen und dann beim zweiten, nach 30 Sekunden, waren sie 0-1 hinten.
Aber genau. Nach dem Spiel spricht keiner mehr über Neuer, ja?
Muss Neuer wollte sagen. Einfach kein Nationaltorhüter mehr werden. Ja.
Das war dann auch ein bisschen, es waren aber auch nicht unhaltbar. Also ich meine, der Freistoß da von vom
also das erste Tor türkischen
Nationalspieler, ja. Das ist, war übrigens auch, das ist auch der türkische Nationalspieler gespielt. Wie heißt er denn?
Dingsbums.
Ja,
nee, der, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich kann es ja nicht sagen.
Dingsbums ist kein türkischer Name. Ja, auf jeden Fall hat das zweite Tor auch geschossen. Also dann das
unberechtigter Freistoß,
ja,
eigentlich.
Ja. Und war auch nicht wirklich unhaltbar. Also das,
nee,
das
nee.
Zumal es ja auch.
Den hätte Karius noch rausgemacht.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Und aber das, wie das Spiel so verlaufen ist, muss ich sagen, diese Willenskraft.
1-0 hinten, 1-1, 2-1 hinten, 2-2. Ja.
Ja, und dann 3-2, 4-2. Bam. Zack, voll auf die Tinte. Oder? Ja, 4-2 ist dann ausgegangen.
Ja, 4-3.
4-2.
Nein, die sind, also die, na, also ich glaube 4-3. 3-2 hinten.
Mann, was sind wir
für 3-3.
Vollprofis hier.
Und echt. Dann, also gedanklich dann Ulisse, kein Bock auf Eckfahne und zack, 4-3. Behaupte ich.
Und macht den Holländer. Ja?
Genau.
Ja, aber jetzt Pokalfinale, dann. Meister sind sie schon. Da geht was, oder? Morgen.
Ja, ich bin richtig gespannt.
Ich bin auch gespannt, wie viel zu bogen, muss ich echt sagen. Ich kann es kaum erwarten.
Grüße gehen an die Marke, meine Ratskollegen raus, die das hören. Lass uns eine kurze Sitzung machen.
Ja.
Das ist eh die letzte in der Wahlperiode. Lasst uns eine kurze Sitzung machen. Es spielt nämlich Bayern.
Und falls der Lori morgen nicht da ist, er ist krank.
Er hat buchhalterische Notwendigkeiten, die keinen Aufschub dulden.
Was glaubst du, PSG, wie geht's aus? Also auch beide Spiele. Ich rede jetzt nicht von einem, von beiden Spielen.
Also ich tippe die spielen ja zuerst zu Hause, glaube ich, oder? Nein, die spielen in Paris. Ich glaube, in Paris gewinnen sie knapp. Und zu Hause in Unentschieden.
Sie haben ja in der Gruppenphase, also die Gruppenphase gibt es ja nicht mehr wie sagt man denn? Ist ja keine
Qualifikation.
In der Qualifikationsphase.
Oder was ist,
ja, haben sie ja PSG schon besiegt.
Ja, die PSG hat natürlich jetzt auch einen Lauf bekommen. Also die sind schon wieder sehr gut. Also,
wenn einer einen Lauf hat, glaube ich, ist Bayern.
Die Bayern auch.
Beeindruckend, wie die zurückkommen können.
Auch gegen Mainz. Okay, das ist auch kein Standard. Aber
der Freiburg war eh nicht, oder? Freiburg war auch innerhalb von ein paar Minuten da. 3 Tore geschossen oder was? Also kann sich auch nicht ausdenken, sowas.
Nein, also ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich das knapp gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass das deutlich wird. Kann ich mir aber sogar auch vorstellen. Also ich zwischen einem 1-0-Sieg und einem 0-1-Sieg, wenn sie auswärts spielen, und einem 0-4 ist alles drin.
Es ist alles drin.
Weil wenn du jetzt, wenn das 0-1 steht und die stehen klug und dann hast du das 0-2 und dann werden die nervös und dann
die Abwehr muss stehen. Die Abwehr muss stehen bei Bayern und Neuer muss einfach wieder mal einen Tag haben. Ja?
Ja.
Ich werde schon mal nervös, wenn der irgendwo in der Mittellinie rumhüpft, ja, oder
mittlerweile bin ich bei den Rückpässen nervös.
Alter Falter.
Aber das Schöne ist, er lernt ja da auch noch draus mit seinen.
Ja, mit 40.
40.
Naja. Wir müssen zur Union Berlin schauen, weil die sorgen echt für ein Novum, gell? Und die Medienwelt bejubelt diese historische Entscheidung. Jeder weiß es mittlerweile,
dass. Zwei Niederlagen in Folge.
Ja.
Läuft.
Marie-Louise Etat ist sozusagen die erste weibliche.
Etat im Sinne von dem Etat, wo man hat, ja, als Spieler, oder Etat im Sinne des Alpha, Beta, Gamma.
Sie ist auch eine große Fußballerin gewesen. Sie ist als Trainerin jetzt nur bis zum Ende der Saison und übernimmt dann von Union Berlin die Frauenmannschaft.
Genau. Ja, genau. Und ich weiß gar nicht, warum da so ein großer Hype darum gemacht wird. Ist halt eine Trainerin. Also ist ja, ich messe jetzt da eher an dem, was sie macht.
Ich
finde das auch gar nicht schlecht, wie sie jetzt Fußball spielt.
Ja, komm, in dieser Männerwelt, in dieser Hoeneß-verseuchten.
Hoeneß gewinnt den DFB-Pokal, das steht fest.
Ja, ja. Das glaube ich nicht.
Doch.
Das glaube ich nicht.
Wenn er es nicht für Stuttgart macht, dann macht das bei Bayern.
Ja, ich will jetzt als Trainer Bayern.
Ja, hate from
Hoeneß, ja.
Nein, aber du sagst auch Hoeneß durchseucht.
Ja, Hoeneß durchseucht Bayern Hoeneß durchseucht.
Die hatte ich ja gemeint.
Achso, ja, die immer halt immer so, immer gegen alles, Wettern, Dings und Ding. Aber in dieser Männerwelt, ja, steht eine Frau jetzt, gell? Und ich finde das.
Ja, ich sag mal berechtigt, und wenn eine Frau berechtigt da steht, dann ist das völlig in Ordnung. Natürlich. Man muss mal drüber reden, ob Frauen mehr leisten müssen, um so einen Job zu bekommen wie Männer. Das kann man tatsächlich auch mal diskutieren, weil es ja strukturell auch ein Stück weit vielleicht ein Problem ist. Wie du jetzt mitbekommst, dass die Medien da so aufspringen, ist ja auch, ist das Gleiche wie wenn. Nein, es ist nicht das Gleiche. Man kann es vergleichen, wie wenn jetzt ein Trainer, ein Co-Trainer sagt, er ist homosexuell. Es geht mir auch vorbei. Es ist mir auch egal. Die können alle machen, was sie wollen. Es können Frauen sein, es können Homosexuelle sein. Das ist für mich zählt da, und ich verstehe es nicht, warum da einfach nicht der menschliche, erstmal das menschliche zählt, und vor allem dann halt natürlich ist es Leistungssport, dann die Leistung.
Natürlich.
Und das soll alles leistungsorientiert sein und fertig. Umso schöner, dass solche Dinge aufgebrochen werden, natürlich. Okay. Sowohl das eine als auch das andere. Aber ich verstehe gar nicht, warum es verkrustet war.
Ja, du hast ja gesehen,
aber was, es war,
was
halt
dann
so
passiert ist.
Oder es ist immer noch
ganze,
so.
Das ganze Bashing dann gegen sie und was der Geil ist. Das ist wieder furchtbar. Ich weiß nicht, sollen einfach die Fresse halten. Die Leute sollen die Fresse halten und einfach es einfach so ist.
Na, ich finde sowas so. Ja, also wenn es nicht anonym passiert, was mich dann schon immer aufregt, sondern wenn es mit klaren Gesichtern passiert, finde ich das immer positiv, weil dann weißt du wenigstens, wer ein Arschloch ist.
Mhm.
Sowohl wenn du gegen Homosexuelle schießt, als auch wenn du gegen Frauen schießt, nicht sie leistungstechnisch kritisierst, sondern halt dann dessen, was da ist oder was sie sind, eine Frau, dann weißt du, dass das einfach ein Arschloch ist.
Mhm. Apropos Frau.
Wobei die Kritik, das darf ich nur sagen, und diese Kritik, die kommt ja immer noch, das muss man ja schon sagen, meistens von Männern. Frage ich mich, was ist mit eurem Ego los?
Natürlich.
Seid ihr solche Würste, solche kleinen Würste, dass ihr euch da echauffieren müsst, weil jemand eine sexuelle Orientierung habt, die wo ihr selber wahrscheinlich gerne hättet, aber nicht, euch nicht traut, weil sonst hättet ihr damit kein Problem.
Mhm.
Oder weil ihr selber wahrscheinlich gerne Frau wärt, aber keine seid. Sonst würdet ihr das ja nicht kritisieren. Ich verstehe es nicht.
Naja.
Da seid ihr halt mal selbstbewusst und sagt, hey, ist doch alles in Ordnung.
Entsetzlich.
So solche Art der Diskriminierung verstehe ich nicht.
Apropos Rettung.
Hiplack.
Timmy.
Oh Gott, ich kriege die Krise.
Wir müssen über Timmy, den Buckelwal, sprechen.
Christian. Weißt du, wie viel Seerestaurants sich freuen, wenn da mal
japanische Seerestaurants.
Timmy,
gerechtfertigt oder einfach Bullshit?
Auch wenn ich mich unbeliebt mache, Bullshit. Mhm.
Also zwischen Sinn und Unsinn können wir ja wirklich drüber reden, aber ich sag mal grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob ich es gut finden soll oder
also ich habe ja kein Problem, dass du versuchst, so einen Wahl zu retten. Das ist alles in Ordnung, das kann man machen, und wenn es Leute machen wollen, dann sollen sie das machen. Das ist in Ordnung, wir machen ganz andere Dinge.
Weißt du, was sie jetzt gerade machen?
Die machen seit Wochen.
Weißt du, was sie jetzt machen?
Ich weiß nicht, machen sie jetzt dieses Kissen drunter jetzt oder ziehen sie ihn jetzt an der Schwanzflosse raus? Oder
sie kommen jetzt mit so einem großen Frachtschiff.
Ja.
Was vorne irgendwie aufmachen kann, dann wird der ganze Wal praktisch da so zack, wie so ein.
Ich kenne das von James Bond 1978, ja, genau. Wo dieses U-Boot gefangen wird.
Ja, genau, so ungefähr, muss ich es vorstellen.
Das können Sie ja nehmen, das U-Boot, so. Ich meine, das Frachtschiff.
Und jetzt wird praktisch wie so ein Wasserpassing wird der Wal in das Schiff reingezogen.
Ist überhaupt kein Stress für den Wal, freut den auch.
Und wird dann praktisch wahrscheinlich bis zum Atlantik ausgefahren.
Dass er da sterben kann.
Dass er dann aus, da haben sie ihn gefüttert, gell? Da haben sie ihn gefüttert mit 78 Tonnen Sardinen und irgendwie so Schlauch, haben sie Medikamente rein und was der, also, ja.
Also kann man machen, ist in Ordnung. Aber wenn man sowas betreibt und wenn ganz Deutschland da jetzt diesen Timmy retten will, dann muss ich auch den Rest der Seepolitik überdenken, was Wale auf diesen Weltmeeren sterben, aufgrund von
japanischen Fischern
zum Beispiel, aber auch durch Mikroplastiken, durch unsere Umweltverseuchung und so weiter.
Alles.
Da sterben viel, viel mehr, aber das ist dann auch wieder egal. Ist wurscht, weil da ist jetzt den einen siehst du jetzt. Die anderen, die wollte alle draufgehen aufgrund von dem, wie wir alle leben. Die siehst du nicht, da ist es egal. Es ist nicht so schlimm. Das ist das Gleiche, wie das jetzt in Mittelafrika im, ist es der Sudan? Ich glaube, es ist der Sudan, oder? Wo jetzt gerade mehr Leute sterben wie in der Ukraine zum Beispiel.
Ja, schon seit Jahren.
Genau, und es uns aber auch nicht interessiert. Es interessiert uns auch nur bedingt und wenn überhaupt eigentlich auch gar nicht. Da merkst du auch, dass es uns auch nur bedingt immer um die Menschenrechte geht, sondern es geht uns einfach nur um unseren eigenen Arsch.
Ja, kann man sagen.
Und um das, was sichtbar ist und nicht um das, was richtig ist. Nicht, dass es in der Ukraine nicht richtig wäre, um das geht es jetzt nicht. Aber immer nur den Blick zum Sichtbaren und nicht zu dem, was eigentlich global überall stattfindet. Und das nervt beim Wahl, das nervt bei der Betrachtung von dem, bei was für Kriegen wir uns dafür interessieren, ob Leute abgeschlachtet werden oder nicht. Und es zieht sich ja durch nahezu alle Themen.
Ja gut, wenn man dem Fall
als Gesellschaftskritik jetzt mal.
Wenn man dem jetzt so ganz verfolgt, kann man ja sagen, okay, Deutschland unterstützt die Ukraine und rettet gleichzeitig Timmy. Also folgen sie ja praktisch ihrer Grundeinstellung, oder?
Genau. Genau, die Grundeinstellung, ich halte die Grundeinstellung für falsch. Ich bin der Meinung, wenn man der Meinung ist, dass man sowohl so Tiere retten soll, dann sollte man eine andere ökologische Politik betreiben und dann sollte man auch nicht sagen, dass es bei uns eh nichts bringt, wenn man sowas macht. Dann sollte man auch nicht über Gaskraftwerke reden und die Reaktivierung und das Ganze von der Gaslobby schreiben lassen. Da sollte man vielleicht etwas, ich nenne es mal, ökologischer sein. Klammer auf, Habeck, Klammer zu. Und wenn man, und nicht immer ein Grünen-Bashing betreiben, das ist der Saugraus. Und auf der anderen Seite, wenn man den Ukraine-Krieg als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg kritisiert und vielleicht dann auch sich dem entgegensteht, dann muss man sämtliche anderen völkerrechtswidrigen Kriege, wie zum Beispiel auch den vom Israel entsprechend kritisieren. Und wenn man sagt, wenn jemand vom obersten Gerichtshof in Den Haag verurteilt worden ist, wie zum Beispiel Putin, der dann bei uns verhaftet worden werden würde, dann müsste ich auch Netanyahu verhaften, weil der vom gleichen Gericht verurteilt worden ist. Und wenn ich dann noch an den Sudan denke, wo der Krieg zurzeit stattfindet, wo es noch mehr Menschen ums Leben kommen, dann müsste ich da auch was machen. Aber diese dauerhafte Doppelmoral, die wir da hier betreiben, die geht mir auf den Sack.
Amen.
Danke.
Gut. Apropos Sack. Vielen geht die 1.000-Euro-Prämie auf den Sack.
Völlig verständlich.
Völlig verständlich. Ich kann auch nicht, also ich denke mir manchmal, was kann man sich nicht ausdenken, aber ich kann doch das nicht alles auf die Arbeitgeber umwälzen.
Wir können schon.
Jetzt machen sie ja. Aber ich kann ja, nicht einfach sagen, okay, wir überlegen uns was vom Staat und sagen, okay, wir
setzen. Ich mache eine Party, aber der Arbeitgeber zahlt. Ja.
Erstmal kommt der Schwachsinn mit dem Benzinpreis da einmal am Tag hochsetzen, was nachweislich nur der Industrie oder der Ölindustrie zugutekommt.
Könnte man mal eine Übergewinnsteuer machen.
Nein!
Teufelswerk.
Nein, Teufelswerk.
Sozialistisches Teufelswerk.
Ja, genau.
Ihr
Kapitalisten.
Ihr kapitalistenfeindlichen Organisationen, ja, ja, die auch noch das Wohl der Gesellschaft wollen.
Und wenn du meinst, da kommt nichts mehr, dann kommt noch obendrauf.
Ein März daher.
Du meinst, es geht nicht mehr schlimmer, dann kommt März und sagt, wir haben jetzt beschlossen, weil es ja toll ist, dass die Arbeitgeber dafür sorgen sollen, dass Menschen entschädigt werden. Jetzt habe ich da heute ein Interview gelesen im Münchner Merkur dazu geäußert. Rainer Heuberger kennt ja jeder, Automobilindustrie,
Zulieferer.
Genau. Der sagt, ich habe 150 Angestellte. Wie stellt man sich das vor? Soll ich jetzt 150.000 Euro jetzt an meine Angestellten zahlen? Die Industrie geht schlecht. Wir sind froh über jedes Auto, was wir verkaufen. Und völlig falscher Ansatz.
Ja, du kannst halt sagen, okay, ihr kriegt weniger Weihnachtsgeld. Dafür zahlen wir euch die 1.000 Euro so aus. So wird's ich machen.
BMW beschwert sich, ja. BASF haut einen raus, sagt, das können sie nicht machen. Also selbst Roche hält sich bedeckt und sagt, naja, also wieder mal toll, was ihr für Einfälle habt. Ja, also
der große Wurf war nicht dabei.
Ich kann kann es nicht verstehen, wie man mit so einem Mist kommt. Ja, da wäre es noch besser gewesen. Ich würde damit alle was davon haben, ja, weil es ja auch, es betrifft ja auch die Inflation, betrifft ja alles, dass und die Lebensmittelpreise, dass man sagt, man bezahlt jedem Bürger, was ich, ein Handgeld, sage ich mal, dann zieht man auch die Kinder mit ein, allein, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, ja, die haben davon nichts in dem Sinne, weil sie einfach gar kein Auto haben, aber halt trotzdem die hohen Preise der Energie mittragen müssen.
Und die ja jetzt dann erst kommen werden, weil ja,
das ist ja erst
es ist ja nicht so, dass die Spritpreise nur an der Tankstelle sich zu Buche schlagen, sondern sie werden ja dann in den Endprodukten,
natürlich,
von den Lebensmitteln bis zu allen anderen Produkten, sich ja dann durch die Lieferketten natürlich auch in den Supermarktkassen zur Kasse schlagen.
Und würde man sich so entscheiden, würde man auch gleichzeitig ein bisschen die Industrie stärken und auch die Geschäfte, weil man gibt ja das Geld auch wieder aus. Ja, das wäre ein sinnvoller Kreislauf, der so entstehen würde, wo auch dann auch der Staat davon profitiert wieder.
Du könntest auch diesen Betrag, ab dem du Steuern zahlen musst,
ja,
einfach mal um 2000 Euro anheben.
Ja, oder was der Geier,
beispielsweise
den Spitzensteuersatz höher setzen oder Mehrwertsteuererhöhung, wie wäre das?
Haben wir das letzte Mal diskutiert, stimmt's?
Weiß ich gar nicht, haben wir das diskutiert letztes
Mal? Ja, ich glaube schon. Ja, wir können auch die Tabaksteuer mal erhöhen hier.
Ja, damit wollen sie es ja finanzieren.
Diese Fipsis.
Also ich weiß nicht,
Also nehmen wir gleich mal eine Zigarette an bei dem Schock.
Ja, Alter, nee, also völlig falsch und total dumm. Und wie gesagt, die Industrie schimpft auf die Regierung, wie man so einen Mist entscheiden kann. Und völlig berechtigt, ja, völlig berechtigt.
Genau, weil es ist halt einfach auch, wir riechen hier bei dieser gesamten, gehen wir aus den Emotionen raus, nehmen die Vogelperspektive ein. Es ist ja einfach nicht eine Problemlösung. Es ist einfach nur eine Behandlung des, eine Symptombehandlung und nicht eine Ursachenbekämpfung. Und das ist, ja.
Ja, und jetzt die 17 Cent, die sie beschlossen haben, der Mineralölsteuersenkung, frisst doch sowieso wieder die Ölindustrie ein. Das beste Beispiel war, wo war das? In Österreich war eine Frau beim Tanken, gibt es so ein schönes Video, die tankt, da war sie bei, ich glaube, bei 1,10 Euro, ja, hat sie getankt und Punkt 12, zack, auf 1,28 Euro. 2,28 Euro, Entschuldige. Also immer schnell 18 Cent nach oben geschraubt, das ganze Ding, ja. Und ja, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und
genau. Naja. Also wie gesagt, zurzeit sind wir noch nicht in dem Herbst der Reformen, wir sind nicht im Frühjahr der Reformen, wir sind zurzeit in dem, dass man wieder hinterherläuft, dass man nichts proaktiv macht und dass man auch die großen Würfe bleiben aus.
Hast du gewusst, dass Trump der Klimaschützer Nummer 1 ist?
Ja, weiß ich mittlerweile.
Das ist klein, gell?
Seit.
So, der Iran-Krieg führt zu einem Boom bei E-Autos, Solarmodulen und Wärmepumpen. Öl ist knapp und 10.000 Flüge wurden gestrichen.
Läuft bei Trump.
Das macht ja auch fantastisch, oder? Also,
vielleicht will er jetzt keinen Friedensnobelpreis mehr, vielleicht will er jetzt, dass er einen neuen Nobelpreis für Ökologie einführen.
Ich glaube, Greta wird das mal bei ihm vorstellig, ja, weil er da doch schon hier ne? Klimaretter Nummer 1 hier ist Trump, gell, muss man ganz klar sagen. Gell. Und übrigens wurden zum ersten Mal...
Lasst übrigens die Greta in Ruhe.
Sie kommt und schüttelt die Hand und sagt, gut gemacht.
Genau. Ja, aber nein, das ist ja in Ordnung. Aber auch dieses Greta-Bashing, das wo jetzt auch immer noch betrieben wird, für das, dass sie sich einfach einsetzt. Ich will es ja grundsätzlich mal wieder sagen, weil wir wieder bei der Kritik gegenüber Frauen waren. Aber
wie willst du jetzt als großen...
nein, sie hat ja recht. Nein, das ist nicht von dir. Du warst ja nicht als Kritiker gemeint, sondern der Rest halt wieder. Die alten weißen Männer mal wieder, die sind doch schuld an allem.
Wollen wir doch über den Anschlag von Trump reden? Wieder mal ein versuchter Anschlag von Trump. Interessant war da wurde erst Vance sozusagen gerettet, dann erst der Präsident. Und
ja, aber der Präsident hat gesagt, er wollte sich das erstmal nochmal ein bisschen anschauen. Er hat die Sicherheitskräfte zurückgewiesen, er wollte erstmal schauen, was passiert. Vielleicht wollte er dann selber platt machen mit seiner Wrestling-Erfahrung.
Und unser Medientyp, der als Gast mit bei dem Dinner saß, Der hat einfach weitergegessen.
Der hat es recht entspannt genommen, ja. Der hat gesagt, wenn ich jetzt rausgehe, zu dem Nachtisch komme ich nie wieder.
Nie wieder.
Entweder nehme ich den Teller in die Hand und hock mich unter den Tisch oder ich esse einfach weiter.
Meine Rinderroulade, die gebe ich nicht her, nicht? Die ist so toll.
Fairerweise, das geht viral, dieses Video. Wir haben es uns im Vorfeld angeschaut. Und dass daneben dort 5 Leute mit der Kamera sind und Trump filmen, wie er da abgeführt wird, das entgeht den Leuten, weil das anscheinend normal ist. Dass das Einzige, bevor der die Kamera rauszieht und Trump filmt, hat er halt weitergegessen. Das finde ich einen vernünftigen Umgang mit so einem Werkzeug wie Handy. In der Tasche lassen und weiteressen. Fertig. Und nicht das Handy rausziehen und alle anderen filmen.
Der Typ, der da gegessen hat und sich hat beirren lassen, der wusste ja, es geht um Trump und nicht um ihn. Also ist ja vollkommen richtig. Der Schütze will ja Trump töten und nicht ihn.
Also bei ihm wäre es leichter.
Warum soll er dann weghüpfen?
Genau.
Ja? Es geht ja nicht um ihn. Ja?
Richtig.
Also von daher ist das nachvollziehbar, was er
gemacht hat. Der hat sich gedacht, okay, im Fernsehen sehe ich es nachher, ich brauch's nicht filmen.
Nicht schon wieder.
Ich genieße es jetzt, um eine Peitinger Bürgermeisterkandidatin zu zitieren. Ich nehme mir jetzt mal Popcorn. Ich habe es vor mir auf dem Tisch liegen, im Sinne einer Roulade, was es auch immer war. Und ist es halt. Und schau doch mal, was der Rest so macht. Hm. War mir sehr sympathisch.
Ja, Trump hat ja wieder mal erlaubt, seinen Jesus-Auftritt da. Gell?
Es war kein Jesus. Ich weiß nicht, was die Welt da immer sieht. Es war ein Medizinmann. Es war ein Arzt. Er hat sich als heilender Arzt.
Das ist mir dann auch als sofort in.
Wie kommst du auf Jesus?
Ich bin auf den auch nicht gekommen. Ich habe auch gedacht, das ist ein Arzt, der heilt und sowas. Ja?
Also, ich habe da also Hand auflegen.
Ich habe das auch nicht gesehen. Das wurde von den Medien wieder hochgeschraubt, dass es Jesus war. Ja, das sehe ich auch so.
Verstehen die alle nicht.
Nee, die haben alle überhaupt keine Ahnung.
Ja. Also, war ein Arzt. Und er hat dann nochmal einen rausgehauen, wo er dann neben Jesus steht, wo Jesus ihn dann neben sich hat. Also war klar, es ist eigentlich Jesus, ist ja klar.
Naja, also.
Aber wie gesagt, Meloni hat ihn da ja, der Papst hat ihn ja, ich möchte mal sagen, ja.
Ja, Papst hat es gesagt, Blasphemie, Arroganz und Allmachtsfantasien. Also hat er recht und er hat da noch so einen schönen Satz rausgehauen. Er sagt, unsere Welt wird von einer Handvoll Tyrannen zerstört. Schön, dass dass ein Papst das endlich mal sagt, gell? Und sich da so förmlich zurückhält. Und die besorgen sich schon, die zwei, gell? Muss man ganz klar sagen. Die können da schon, die lassen da schon einen raus, oder?
Ja, Papst hält sich natürlich jetzt wieder zurück und hat ja da auch etwas eine andere Rolle.
Mhm. Über den Mond sprechen wir das nächste Mal.
Genau.
Und wir hauen jetzt mal unsere Fragen raus, oder?
Ja.
Viel Spaß für den üblichen 3.
Wir müssen ja wieder einen abliefern, weil wir jetzt auch lang nicht da waren. Da darf es jetzt ein bisschen länger werden,
ja,
oder?
Ja, natürlich.
Ist okay.
Das wäre ganz klar. Wer weiß, wann der nächste ist.
Vielleicht habe ich wieder
verhaftet worden.
Ja, genau.
Kurzfristig mal
Aufenthalt irgendwo. Ja, ja. Hier. Also, alles möglich.
Ja, ja.
Genau, und ich fange einfach mal an. Ich war ja tatsächlich mit dem Camper unterwegs und war dann auch auf dem Campingplatz gestanden. Während tatsächlich, darf ich das nur kurz erzählen, ich sag mal, beide Herrschaften und Frauschaften zwischen 70 und 80, wo wir ankamen, hat dann danach auch jemand eingepackt und diesen Wohnwagen mehrfach ins Rollen gebracht, nicht in der Lage, ihn aufzubauen und umgekippt, also nach hinten, nach vorne, Bremse nicht richtig drin, nach unten gerollt, fast ins Auto rein. Wir haben dann gemeinsam stabilisiert und aufgebockt für ihn, dass er.
Wie schaffen die jetzt mit dem Auto und Anhänger nach Italien?
Das ist die Frage, das kam irgendwie heil an, aber das, wir haben es gelöst und am Abreisetag, zwei Dinger weiter, haben sie auch den Wohnwagen abgebaut und irgendwie mit der Bremse haben sie es nicht, die älteren Herrschaften. Dann hat sich die Bremse nicht gelöst, sie war einfach nicht angezogen und da gibt es so einen Stellmotor, der dann, mit dem du das elektronisch den Wohnwagen steuern kannst.
Mover, eigentlich, sagt man dazu.
Genau, eigentlich ein geiles Teil, so vor allem für so große Kisten und ältere Menschen. Aber wenn du den halt irgendwie wegmachst und die Bremse nicht angezogen hast, dann führt es bei einem leicht abschüssigen Grundstück zu dem, dass der richtig schön ins Rollen kommt. und einfach gegen den Baum schießt. Über die Straße drüber, wo normal immer die Kinder spielen.
Oh, toll.
Und zack, in den Baum hinein.
Überlegen wir mal, dann spielen Kinder, dann ja. Den Wohnwagen erfasst. Weil der andere vergisst, mein Gott.
Genau, aber war in dem Fall nicht so. In dem Fall hat der Baum gebremst. Alles in Ordnung.
Alles kaputt.
Sehr, sehr witziger. Genau, und das alles passiert zwischen auch ganz vielen Morelos und Concords und Phoenix, oder wie sie heißen.
Ja, Phoenix, ja.
So Riesenkisten, man kann sich's vorstellen, die sind 9 Meter lang.
Oder auch 10.
Oder auch 10. Es ist alles drin, für alle, die das nicht kennen. Es ist ein Herd, der lässt sich auf beide Seiten öffnen. Es ist ein Kühlschrank, der lässt sich auf beide Seiten öffnen. Es sind 25 Fernseher verbaut. Es ist alles drin. Eine Waschmaschine, eine Spülmaschine. Es ist einfach eine, genau, es ist eine Eigentumswohnung auf
Rädern.
7 Rädern. Geil. Also, wie gesagt, an sich ja schon ein geiles Teil. Es ist nicht die Art, wie ich Urlaub machen wollen würde. Aber es ähnelt ja deinem Teil.
Wie bist du eigentlich auf 7 Rädern? Das geht ja gar nicht.
Mit Ersatzrad.
Achso.
Und jetzt, aber es ähnelt ja schon der Art, wie du gern Urlaub machst, weil du ja auch immer gern so alles dabei hast und ja auch schon dem Luxus eher so ein bisschen näher bist.
Frag mich was und ich sag, ob ich es dabei habe.
Genau. Und jetzt stellt sich ja für mich nicht, willst du überhaupt einen Morelo oder einen Concorde oder einen Phoenix, sondern welchen würdest du wählen von diesen Herstellern?
Ja, es ist ja, wenn man das geschichtlich betrachtet.
Also unter 10 Meter glaube ich sowieso nicht.
Nein. Also wenn man das geschichtlich betrachtet, kommt eigentlich nur ein Hersteller in Frage.
Concorde.
Es war vor vielen, vielen Jahren, als Morelo gegründet worden ist, haben sich die besten Ingenieure der großen Herstellerfirmen, wie von Concorde, ich glaube Phoenix war dabei, Hümer und Detlefs, die haben sich zusammengetan.
Und Tesla gegründet.
Und haben Morelo
gegründet.
Und haben Morelo gegründet. Das heißt, da kam die volle Bandbreite an Erfahrung, wie sie selten eine Firma aufgebaut hat und hat Morelo gegründet. Und das dermaßen erfolgreich, dass ich ein absoluter Morelo-Fan bin. Das sind zwar Riesenkisten, ich weiß.
Ja, aber Concorde ja auch.
Ja, aber die Qualität eines Morelos, Concorde ist wieder besser geworden. Concorde war früher mal eine Phase gehabt, wo sie wirklich schlecht waren.
Der Concorde isoliert zum Beispiel den Fahrerraum zum Motorraum besser wie Morelo.
Mhm. Kann sein. Je nachdem.
Sag ich dir so als Experte.
Aber
oder die Radkästen. Okay, egal.
Egal. Ah, du warst unterm Fahrzeug gelegen.
Ja, ich hab mir alles angeschaut. Alles habe ich mir angeschaut.
Nachts um 1 Uhr. Ich bin fertig. Ciao dann. Also ich würde mich wirklich für Morelo entscheiden.
Ich finde das Design, also das ist ein schönes Design von den Teilen. Ja.
Morelo gibt es ja auch nicht nur als 10 Meter. Morelo gibt es auch, glaube ich, der kleinste hat 7,60 Meter. Ja, 7,80 Meter. Und das wäre mein Teil. 7,80 Meter. Das sind diese 80 Zentimeter, die ich extra vertragen könnte, wo du dann überall noch oder fast überall reinkommst. Eigentlich kommst du auf alle. Das wäre schon. Ja.
Schon, oder?
Okay. Ja, sehr cool. Dann vor allem, das Entscheidende ist dann, die Längsbetten hast dann immer. Du hast dann ein wunderbares Bad, ja. Eine richtige Keramikschüssel mit Zerhäcksler, mit allem drum und eine riesengroße Dusche, ja. Schönes Bad. Ah, und dann
Spülmaschine.
Dieses tolle.
Also ohne Witz, die haben wirklich eine Spülmaschine drin. Das ist ja kein Witz. Das ist so.
Und ich glaube, die Waschmaschine auch. Jetzt haben wir alles. Das kannst du alles machen. Also Zuladung ist da das Hauptwort. Ja. Und Zuladung ist ja übrigens alles. Ja. Drum, ich habe ja auch 900 Kilo Zuladung und das ist ja das Schöne. Ja. Das ist ja das, warum ich alles dabei habe. Ja. Und halt auch die Größe. Ja. Ich finde es bei euch mal so spannend, wenn du jetzt da zu 6.
Ich habe die Zuladung allein durch die Kinder erreicht.
Wenn ihr zu 6, dann bewundert es immer wieder, wenn man zu 6 da in diesem Fahrzeug noch dann überhaupt noch existieren kann. Ihr hattet ja Glück, dass das schön Wetter war. Gell? Sonst
das ist Grundvoraussetzung für das, was alle überleben.
Ja. Also ich würde mich dann, wie gesagt, aus Qualitätsgründen und würde ich mich für den Morelo entscheiden.
Okay. Du? Es ist alles nicht meine Art von Urlaub.
Nein, aber du musstest dich entscheiden jetzt. Die Frage gilt ja für dich auch.
Ach so, ja.
Also, hör mal.
Dann, ich würde auch Morelo nehmen, einfach weil mir das Design des Fahrzeugs am besten taugt.
Mhm.
ist einfach ein schlichtes Design. Es ist eine, ich sage mal, im Wohnmobilbau, die Bauhausarchitektur im Wohnmobilbau. Und das ist, also ja, klar, aber es, an sich nein. Aber wenn, dann ja.
Moredo. Und auch Moredo hat einen fantastischen Servicegedanken. Also das ist schon sehr beeindruckend, wie die ihren Service machen, dass du da hinfahren kannst und dann kannst du in den eigenen Hotel da übernachten, während dein Fahrzeug über Nacht gewartet wird. Oder was. Ja, das ist alles, was dahinter steckt.
Und aber, schon was man auch sehr, sagen sehr muss, gut. Also so einen alten Camper mit dem dann, mit Hochdach, wo dann natürlich auch das entsprechend, sage ich mal, etwas hippie-mäßig alles ausschaut, wenn dann da vier Kinder rumsteuern. Aber das ist also komplett das Gegenteil zum Morelo-Urlaub eigentlich. Aber
das ist auch das komplette gegen meinen Urlaub.
Ja,
das
auch zu deinem, genau. Aber eines muss man sagen.
Ich glaube, ein Zelt ist komfortabler.
Wahrscheinlich. aber was man sagen muss, diese sämtliche Morelo Detlefs Fahrer, die, mit dem man sich ja zwangsläufig dann unterhält auf dem, irgendwie im Laufe des Urlaubs, sind alle mega freundlich.
Ja, natürlich.
Also das ist überhaupt nicht so, dass die dann sagen, hey, du bist in deiner Kiste, sondern da kommen dann so Kommentare wie, ach, so einen hatte ich auch mal, cooles Teil, unzerstörbar, schön. Also finden die, also ist immer ein sehr, sehr schöner Austausch. Auch mit Moredo-Fahrern, also das ist überhaupt nicht so, dass die arrogant werden, warum auch, sie fahren ja kein altes Auto, sondern Moredo, also alles in Ordnung.
Du müsstest ja arrogant sein, in dem Fall.
Genau, richtig, aber ich ja auch nicht und somit ist es immer sehr witzig mit dem. Nee, mit vielen, vielen Moredo-Fahrern ein Bier getrunken. Das war sehr witzig.
Du bist halt in der Größe extrem eingeschränkt, was Platzwahl anbelangt ist. Da bist du einfach, mittlerweile denken die Platzbesitzer auch um, ja, die Campingplätze, die bauen dann immer noch so Plätze, wo dann auch große Fahrzeuge raufpassen, ja, also dann hast du dann bloß mal 3-4 Stück.
Aber du musst halt reservieren, das ist halt der Punkt. Ja. Also du kannst jetzt nicht spontan hin, wo wir spontan kamen, war es zufällig, wir sind auf dem letzten, haben den letzten Platz bekommen, und dann war ausgebucht.
Ja.
Aber so spontan kannst du halt nur mit so einer Kiste hinfahren.
Hast eh Glück gehabt.
Ja, genau, haben wir Glück gehabt und fahrst du hin, letzter Platz, gut, aber das ist halt ein Platz, da kommst du halt einfach nur mit einem mittelgroßen Teil rein.
Ja, ist schon klar.
So.
Okay. Deine Frage damit erledigt?
Oder? Absolut.
Absolut, okay. Kommen wir zu meiner Frage. Ich habe letztens wieder mal so Sound aus den 90ern gehört und 80ern, 90ern und da habe mir jetzt gerade überlegt, wer war denn in deiner Jugend oder welche Band war denn in deiner Jugend deine Lieblingsband?
Also das wird dich total überraschen. Ich bin ja aus einer Weiler aus Steingaden entsprungen und groß geworden und wir hatten nicht diese sage ich ja, Musikfestival-Kultur, wie was sie jetzt oder wie ich sie jetzt zum Beispiel lebe, sondern es war einfach.
Zillertaler Gosselschneuzer.
Ja, es war so zwischen Windiger Herzpump und Wolfgang Petri und Andrea Berg. Das waren so es war so die Auswahl. Und man musste sich dann auch aufgrund der nicht vorhandenen Zugang zu all dem, was überhaupt da war auf dem Musikmarkt, weil es gab ja eigentlich das alles nicht, musstest du immer so das nehmen, was dann so dir zugeschwappt ist, das einfach nur im Vorfeld schon mal als Verteidigung. Einfach so als Recht. Und ich war damals jemand, der hat sehr, sehr gerne Rammstein gehört.
Mhm.
Also höre ich ja immer noch gerne teilweise.
Die erste war auch sehr strange, aber mit einer der besten, fand ich. Ja. Die erste Scheibe. Ja,
irgendwas mit Engel und Zeug und Klump.
Das war schon die zweite. Also die erste Rammstein war da, da ist ja das Boot drauf und sowas, gell, und Herzelein.
Hier kommt und die Sonne und so Zeug.
Ja, Herzelein und sowas.
Ja, genau. Die zwei oder drei, das kam dann auch dazu, dass ich dann so eine 1280 Watt
Anlage
in meinem Zimmer hatte mit 5-fach CD-Wechsler, das irgendwann mal das Christkind gebracht hat, glaube ich, und die richtig Wumms hatte dann für die Verhältnisse.
Dass der Bürgermeister von Steingaden kommt, dann Christian, das geht hier so nicht, ja. Du
musst genau. Leiser machen, ja, genau. Verstehe ich, ja. Da war, das hat schon Spaß gemacht. Dann natürlich den Doppelbooster im Bass rein und dann das Ding aufgedreht. Und das war tatsächlich, Rammstein war da schon vorne mit dabei damals. Also wenn ich jetzt eine Band nennen darf, wo ich dann auch Alben durchgehört habe. Oftmals war es tatsächlich damals Rammstein.
Mhm. Ja, cool. Noch eine zweite Band, so was?
nichts in den Ausprägungen tatsächlich. Mhm. Also so spontan. Natürlich hast du dann so schon auch irgendwo so alles durchgehört, was so gerade so in den Charts war. Aber Rammstein dann auch darüber hinaus. Böse Onkel ist überhaupt nicht. Es ist ja auch eher so eine rechtsversiffte Band. Da machst du dir aber in dem zumindest gefühlt für mich. Und aber ich glaube, das ist mittlerweile auch belegt. Zumindest glaube ich das. Aber da machst du dir in dem alten Alter keine Gedanken. Da bist du ja politisch komplett hirnlos.
Da war das ja auch noch gar nicht.
Aber Böse Onkel ist vielleicht noch irgendwie halbwegs erkennbar. Ja. Bei Rammstein würde ich es bis heute nicht sagen, dass das irgendwie so ist. Mhm. Also habe ich noch keine Indizien diesbezüglich bemerkt. Okay. Und somit bist du da. Das ist auch das Witzige, weil ja zum Beispiel heute, wenn du auf, das möchte ich nur anschließen, dann bin ich da durch. Wenn du heute auf Bauwagenfeten gehst bei uns in der Region, ich gehe da nicht hin, aber die Kinder von Freunden gehen ja dahin. Die spielen an einem Abend Böse Onkels ein Lied und das nächste Lied von Toten Hosen. Mhm. Und dass die an sich unterschiedlicher von ihrer politischen Haltung nicht sein können, spielt für die Leute gar keine Rolle.
Es geht um Musik.
Genau, es geht hierbei um Musik. Ist ja eigentlich an sich auch was Schönes. Mhm. Ich kann es mittlerweile nicht mehr begreifen, weil ich mir denke, das muss man irgendwie erkennen, dass das eine so irgendwie so in die rechte Schiene gehen und die anderen eher.
Böse Onkels nie gemacht. Nee, genau. Ich habe nicht eine Platte von
ihm. Ich mochte die auch nicht, aber ich wusste nicht, warum ich sie nicht mag. Mhm. Mittlerweile liegt es vielleicht an dem.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich konnte es nicht zuordnen. Ja, ich konnte nicht sagen, warum ich sie nicht mag. Genau. Vorrangig mochte ich auch die Leute nicht, die sie mögen. Mhm. Also es gab dann so Leute, die hatten auf ihrem auf ihrem Opel dann so, oder auf ihrem, hauptsächlich Opel oder auf ihrem VW Golf, auf ihrem tiefer gelegten, hatten die dann so Böse Onkels aufgeliebt. Und ich mochte aber die Leute dann immer nicht. Mhm. Und aufgrund dessen mochte ich dann die Bösen Onkels nicht. Und so kommt es dann zustande, unabhängig davon, dass man sich überhaupt keinen Gedanken darüber verschwendet, ob das jetzt, was für eine Richtung das geht. Und das darf man vielleicht auch der heutigen Jugend zugestehen, die dann in dem Alter sind, dass sie vielleicht sich auch da nicht die überdurchschnittlichste Meinung immer bilden, weil sie einfach andere Dinge im Kopf haben.
Okay.
War wieder zu viel, oder?
Okay, Entschuldigung. Etwas. Aber gut, hab ich eigentlich schon was gesagt gehabt?
Ja, aber es ist auch so schwierig, weil das können die Leute auch immer nicht nachvollziehen. Dieser Monolog
hat 8 Minuten gedauert. Oder
so. Kannst du es dir auch nicht vorstellen, wenn du aus einer, sag ich mal, weltlicheren, den Informationen und der Musik zugewandteren entgegenkommst, kannst du es dir oft nicht vorstellen, wie sich das dann in der ländlichen Diaspora sich findet.
Okay, machen wir mal kurz einen Cut, damit ich auch noch was sagen kann. Also,
ich hätte da noch was.
Ich habe mit acht Jahren meine erste Platte geschenkt bekommen und es war die allererste Queen Best Of, wo Bicycle drauf ist und Bohemian Rhapsody und alles. Und diese Scheibe, ich glaube, ich habe es wirklich richtig mitgezählt, glaube ich, 8723 Mal angehört. Ich kann jedes Lied auswendig im Schlaf, ich habe das Ding gehört, weil es meine einzige Platte war. Erstmal. Und das war für mich immer noch eines der geilsten Bands überhaupt mit Queen. Ganz klar. Was dann nachfolgte, war dann im gleichen Jahr eigentlich dann auch Depeche Mode. Ganz klar. Das war der Elektrokracher schlechthin, gell? Von diesen jungen Burschen, die da rumstanden. Und dann ging es natürlich noch ein bisschen später, noch ein bisschen weiter, dann AC/DC, ganz klar. So die alten AC/DC-Sachen, das war, Alter, das war gut. Dann kam Mötley Crüe, eine geile US-Heavy-Metal-Band, die, also wirklich unfassbar geil. Sagen wir mal, dann Pretty Maids gab es noch. Metallica, ganz klar. Die erste Scheibe Metallica, die Kill 'Em All, mit einer der besten Metallica-Scheiben aller Zeiten.
Hat mich alles auch nie abgeholt, tatsächlich. Boah. Zum Beispiel AC/DC, TNT oder so Sachen, ist nie. Also, hatte ich dann auch bekommen?
Ich gehe dann eher so Richtung Back in Black und sowas. TNT. TNT habe ich nie gemocht, weil es mir einfach, weil das einfach zu kommerziell war.
TNT.
Ja, es war mit
fand so, ich auch nie.
Wenn es irgendwo gespielt worden ist, bin ich meistens rausgegangen, eine rauchen erstmal, mit 8 oder 9, ja, so.
Ja.
Nee, aber ich war dann eher so die Songs, die eigentlich nicht ganz so populär waren, und dann gab es bei AC/DC einige.
Weil ich mich aber auch trotzdem mit AC/DC nie anfreunden, auch mit Metallica oder so. Oh. Was auch nie, da wenn du mir ein Album von
Helene Fischer,
Helene Berg wollte ich schon was sagen, von Andrea Berg hinschmeißt, das höre ich dir öfter an, oder von Andrea Bocelli, wobei der erst später, viel, viel später kam. Das
wieso auch, hörst du dich an? Der ist doch blind. War doch blind.
Der ist immer noch blind.
Kann man sich nicht anhören.
Ja, nur weil Trump ihm noch nicht die Hand aufgelegt hat, sondern würde wieder hören. Da mag ich gerne. Also Andrea Bocelli habe ich erst gehört, ich glaube, meine Mutter hat das Album. Doch, mochte ich, weil er das Abschiedslied, wo Henry Maske Abschiedskampf hatte, im Mittelgewicht und dann verloren hat gegen so einen Flippo, den ersten Kampf dann, den einzigen Kampf dann in der Mitte verloren, Sauhund der. War Andrea Bocelli mit Sarah Brightman. Fand die Musik schön.
Das war für mich so ein Möchtegern-Tenor. Aber sei es dahingestellt, das war so damals die Riege, war natürlich dann, wie viele dann als auch Metal-Fan, was dann aber auch in die Jahre dann gekommen ist. Und dann eigentlich, ich höre eigentlich alles. Ich höre auch gerne mal Klassik, ich höre auch unheimlich gern einen schönen Techno-Acid-House.
Ja, mittlerweile. Aber damals, ja, in Kindertagen, sagst du, war das erste
Ganz Queen. Genau. Okay. Also.
Das war jetzt ein Monolog über 8 Minuten, aber das ist völlig in Ordnung. Es geht ja auch um wichtige Dinge.
Es waren 1:30. Danke, danke, dass du mich gelassen hast.
Genau, so immer die unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ja. Aber lass uns. Jetzt haben wir wieder ein Zakradi.
Schon 30. Aber wir haben jetzt auch lange ausgesetzt, ja?
Ja, und wir müssen jetzt auch wieder reinfinden müssen. Alter. Und ja.
Wir müssen beeilen. In 8 Minuten muss das Ding oben sein, ja? Zu unserer gewohnten Zeit. Das ist das Bein.
Kacke, wirklich, oder? Das ist
23:51.
Lass mal auf die Uhr schauen.
Alter Falter.
Wir beeilen uns.
Wir sind auch sowas von.
Also wir haben genau, ihr seht ja jetzt, wie lange es dauert, bis es dann online ist. Da ist ein Schneiden auch nicht drin.
Nee, nicht wirklich. Ja, wir verabschieden uns und bis nächste Woche. Und ich habe irgendwo noch hier, Moment, was habe ich denn? Moment. Alter Falter. Irgendwo habe ich doch Bye-bye Kartoffelbrei, gell? Bis nächste Woche und ciao.
Und wenn Kartoffelbrei, dann immer mit Muskatnuss. Ist immer eine wunderbare Zutat.
Genau. Thank you.